Da sind wir wieder, 2 aus 11, der Tiefgaragentalk. Heute mit einem Interviewgast, dem Werbeprofi Reinhard Patschke. Er wird uns spannende Dinge aus seiner Automobilvergangenheit berichten, erzählt uns aber auch sehr viel über seine automobile Gegenwart. Also viel Vergnügen.
Ist schon wieder Samstag. Wir nehmen mal wieder einen Podcast auf. Heute mal wieder mit Gast.
Ja, du hast jemand Tolles besorgt, ne?
Ich habe jemand besorgt.
Ja, ne? Ja, du, klick, klick, du klick. Machst ja, ja,
genau. Warenkorb, PayPal, tanzen Sie direkt mit PayPal. Kling, vlong, da ist er, Flug.
So ist es.
Ja, so war es nicht.
Ich über die Gage.
Ich habe freundlicherweise reden, ne? Angeschrieben und gefragt, ob er über seine Automobilhistorie bei uns sprechen möchte. Ist ja sowas ein bisschen wie eine Therapie hier aus, Therapiestunde. Mhm. Und die Frage ist immer, man überlegt, ja, wie kann man mal als Gast einladen? Irgendwas, das muss irgendwie so ein Spannungsmoment haben. Dann habe ich so überlegt, ah, wer hat denn noch richtig coole Autos gehabt? Oder was habe ich so gerade so im, der Reinhard Patschke.
Ja.
So heißt unser Gast, Reinhard Patschke.
Ja, guten Tag.
Hallo, Reinhard. Herzlich willkommen.
Reinhard Patschke ist, wie nennt man das bei euch in der Werbebranche, CEO?
Ja, kannst du sagen. Also,
CEO bei Krapperz und Partner.
Genau, Geschäftsführer.
Geschäftsführer.
Und Gesellschafter.
Und Gesellschafter. Und ihr macht Autowerbung auch, ne?
Wir machen auch Autowerbung, ja.
Porsche, ne?
Für Porsche, für VW, für auch. VW-Nutzfahrzeuge.
Ach, ich dachte VW nicht mehr.
Doch, machen wir auch noch was.
Ja, okay.
Ist kleiner geworden.
Ja.
Dafür ist Porsche größer geworden. Also Porsche, ich glaube, wir haben das gut ausbalanciert. Und dann machen wir Burger King und solche Sachen. Aber es hat nicht mit Auto zu tun.
Burger King?
Also
Burger
nur, King. Also
sind
nur
das
Sachen,
die echt grillen?
Nur Sachen mit echt? Ja, natürlich grillen die echt. Und jeder Whopper, den du bestellst, wird erst dann gemacht, wenn du ihn bestellst.
Dann wird er warm gemacht.
Na. Na.
Nein?
Nee. Ich glaube, wir fahren gleich mal in die Eifelstraße und gucken uns das an.
Ich gehe ganz ernsthaft, Burger King, not my way. Ich gehe lieber, wenn zu McDonald's, aber auch das nur homöopathisch. Auch wenn ich so aussehe.
Das kommt von der guten Küche zu Hause.
Es gehört die gute Küche zu Hause von Mutter.
Genau.
Nee, toll, Reinhard Patschke. Ich glaube, der hat ein bisschen was zu erzählen. Ich weiß es gar nicht, weil ich habe ihn gar nicht nach seiner automobilen Historie gefragt.
Jawohl.
Sondern ich habe es einfach angenommen. Ich habe gesagt, okay, die Annahme reicht, um ihn einzuladen. Das ist doch lustig.
Genau.
Hoffe ich, dass ich diese Annahme nicht enttäusche.
Nee, gar, das Lustige ist ja, wir haben uns, Frank und ich haben uns ja schon mal bei Gästen vorher Listen geben lassen.
Ja.
Wow, wollten wir schon mal genau wissen. Das ist aber eigentlich kontraproduktiv. Da ist der Überraschungseffekt ja weg, weil wir einfach nur auf unsere Liste gucken, was passiert denn jetzt. Und jetzt, wir wissen ja gar nicht, was passiert.
Genau. Und das macht es natürlich so spannend.
Das macht es so spannend. Und deshalb direkt zum Einstieg die Frage, was war dein erstes Auto?
Kann ich gerne sagen, das erste Auto, mit dem ich gefahren bin, nachdem ich auch den Führerschein hatte, war ein Alfa Sud 1,5. Ein weißes Sondermodell, Viertürer, noch mit dem kleinen Kofferraum, nicht mit der großen Heckklappe. Das war das erste Auto, das war das Auto meiner Mutter und das haben mein Bruder und ich übergeben bekommen, damit wir das fahren dürfen. Das ist mein allererster Wagen.
Also der Legende nach zu urteilen, war das ja eigentlich das Auto, das den Rost erfunden hat, ne?
Ja, kann sein. Wir blieben davon immer verschont. Ihr müsst wissen, mein Vater fährt seit den 50er Jahren Alfa Romeo. Er hatte also alle Autos, die euch von dieser Marke jetzt in den Kopf kommen, würde ich mit Ja beantworten. Genau die hat er alle gefahren.
1900 Berliner.
1900er Berliner, die hat er nicht gefahren. Da muss ich dir recht geben. Die hat er nicht gefahren, aber es war zu der Zeitpunkt, wo du die 1900er kaufen konntest, hatte er eine Giulietta Sprint.
Wow.
So, dann hatte er natürlich eine Giulia. Als die rauskam, hatte er die Giulia. So noch mit dem Einfachvergaser drauf. Ne? So, also nicht die zwei Doppelvergaser, sondern...
Eine Tiki.
So, ne, ganz toll, ganz toll. Dann hatte er natürlich alle Alfettas, alle Alfa Suds. Ich glaube, der Alfa Sud kam gerade raus. Sofort hatte mein Vater einen roten Alfa Sud 1,2. Und die Autos, er hat alle, muss ich dazu sagen, wegen dem Rost der Frage, ne? Er hatte alle zwei Jahre hat er sich einen neuen gekauft. Also wir kamen nie zum Rosten. Aber er war völlig begeistert von dieser Marke und hat wirklich nur diese Dinger gehabt.
Jetzt muss man sagen, du hast ja vorhin erzählt, du kommst ja auch aus Norditalien.
Aus Bayern, ja.
Genau. Von daher, da unten war das wahrscheinlich noch etwas weiter verbreitet.
Ja.
Ja.
Es war fantastisch. Er ist diplomierter Elektroingenieur und hat wirklich einen exzellenten automobilen Geschmack und gar nicht so deutsch. Ne? So ein deutscher Ingenieur würde es ja im BMW oder der Mercedes irgendwie vermuten oder dann auch Audi. Das waren so seine Firmenautos.
Mhm.
Aber er selber fuhr immer sehr individuelle Fahrzeuge und war wirklich der bunte Hund. Und wenn du den siehst, denkst du nicht, dass er der bunte Hund ist. Aber der war auch von der Technik begeistert. War ein Alfa Sud, als eine Giulia zu kaufen war. Das war das modernste Fahrzeug, was du überhaupt fahren konntest. Scheibenbremsen, Fünfganggetriebe, das gab es nirgendwo. Ja, ich weiß heute noch, wenn ich neben meinem Vater sitze, und der fährt immer noch, der ist 87, wenn ich neben ihm sitze und der fährt auf die rechte Seite, drehen mein Bruder und ich uns instinktiv um, weil da muss irgendwie ein ganz schnelles Auto kommen, weil Fati wurde von nie jemandem überholt. Und wenn der mal überholt wurde, dann fuhr eine S-Klasse vorbei oder ein großer BMW oder mal ein Porsche, weil die Alphas waren höllenschnell. So, 1972, mit einer Alfetta 2 Liter oder mit einer 800er Alfetta, fährst du 200. Da fährt nichts in Deutschland 200. So, und das war ganz toll. Deswegen war mein erstes Auto natürlich auch ein Alfa, weil es gab bei uns nichts anderes. Und das war sehr, sehr schön.
Aber das ist ein hoher Einstieg direkt zum Alfa, so ist schon cool.
Ja, war fantastisch. Fantastisch. Natürlich die Gegner damals, die Golfs und Golf GTIs. Und dann haben wir nachgelegt nach einem Jahr, weil der Alfa-Händler im Nachbardorf, im Prien am Chiemsee, das Autohaus Schlichter, hatte Alfa und Simca. So, und dann auch Matra. Und da konntest du einen Matra Rancho kaufen. Marken,
die es heute leider nicht mehr gibt.
Ja, fantastische Marke. Also ich suche wirklich schon immer so halb, mit einem halb geöffneten Auge suche ich immer nach einem Matra Rancho.
Ja, ich
weil,
auch.
Weil es ein fantastischer Wagen ist.
Die sind aber entweder sind die voll restauriert, lieblos oder Schrott.
Ja, aber
ich habe noch nie einen authentisch guten gesehen.
Und sind auch nicht wirklich gut. In Bremen fährt ein authentisch guter, den habe ich neulich wieder gesehen. Und der sieht fantastisch aus. Und wenn man ehrlich ist, ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich noch richtig schlechte gibt. Denn die müssen ja schon irgendwie 15 Jahre schlechten
Typen. Ja, die jetzt noch leben, haben sich eigentlich Darwinismus-mäßig gut gehalten.
So ist es.
Wir haben überlebt.
So ist es.
Nee, aber da haben wir dann den Alfa Sud weggegeben und da haben wir wieder einen Alfa Sud geholt.
Mhm.
Und zwar ein Alfa Sud TI. Oh. Ein weißes Sondermodell. Ich glaube, da gab es bloß 200 Stück von. Da war alles weiß. Der hatte alles weiß.
Alles weiß.
Der hatte ein Bodykit, original von Alfa.
Aber das war schon die Facelift-Serie.
Das war die Facelift-Serie, das war die Facelift.
Ich meine,
wir sind jetzt gerade im Jahr 1987. Ja. 87, okay. 88, nee, 87.
Da kam der TI. Da aber schon an, da fing Zehnder schon an, Alfa zu tunen, oder?
Ja, da konntest du zumindest den Sprint konntest du von Zehnder kaufen und die GTV6 konntest du von Zehnder kaufen.
Okay.
Und die davor schon. So, aber das war ein anderer Bodykit. Ich glaube, das war ein Alfa Sud, so würde ich sagen, Baujahr 83 oder 82, 83. Das war noch der TI mit 95 PS, nicht der Quadrifoglio mit 105. Das war der TI mit 95 PS. Der war alles weiß. Und den haben wir dann so ein bisschen zurückgerüstet. Ja? Ich kann den auch mal zeigen. Ich weiß, das interessiert jetzt die Hörer nicht so wirklich. Aber hier ist er. Das ist er.
Oh ja.
Und den haben wir dann zurückgerüstet, weil der Kühlergrill und auch hier hinten, der hatte dann eine andere Blende und noch einen Dachspoiler. Es war fantastisch. Und haben dann ein bisschen schwarz gemacht. Und das Alpha-Logo, das Herz haben wir in Rot lackiert, wie bei dem TI dann, den es gab. Und die Ronal-Felgen in Silber, dann sah das ganz gut aus. So, aber so ging's los.
Das Auto hatte ja damals ein, finde ich, immer sehr gutes Überholprestige aufgrund der Doppelscheinwerfer. Doppelscheinwerfer war ja damals so immer so eine Ansage.
Ne? Ja, der Wagen, also Alfa Sud ist auch wirklich ein fantastischer Wagen. Die GTIs waren schneller, aber nicht in den Kurven, weil der Alfa Sud lag viel, viel besser. Das heißt also, was die wieder rausgefahren haben auf der Geraden, konntest du einfach später bremsen oder einfach schneller in den Kurven fahren, weil die Straßenlage war fantastisch von dem Auto. Durch diese innenliegenden Scheibenbremsen und durch den Boxermotor, der tiefe Schwerpunkt, das war ein unfassbar gutes Auto.
Aber sind auch komplett von der Bildfläche verschwunden, Jens, ne?
Alfa Sud ganz selten, ja.
Ich habe einen einzigen Alfa Sud überhaupt verkauft in 15 Jahren. Und den hatte ich hier, der kam von... ist ja egal von wem, muss nicht alles erzählen. Der kam aus einer Alfa Romeo-Sammlung, der war auch richtig gut. Es war ein TI, ein früherer TI, noch mit Chromstoßstangen.
Ganz fantastisch.
In Grigio Indaco.
Das ist toll.
In Grigio Indaco, der war teuer, aber dann doch verkauft. Hat dann einer verstanden, worum es
geht. Stimmt, ich erinnere mich sogar.
Genau. Und sonst Alfa, also es existieren um mich herum auch gar keine. Ich kenne keinen, der einen Alfa Sud hat, keinen einzigen.
Ihr seid jetzt bestimmt anderer Meinung. Ich glaube, dass der Name Alfa Sud in Deutschland kein guter Name ist. Das ist so irgendwie, das klingt nicht positiv in Deutschland.
Das hieß Alpha-Sud. Alpha-Sud, weil er in Sud gebaut wurde, im Alphabet
genau,
Süd.
In der Rese.
Klar, das erklärt.
In Pomigliano d'Arco.
Ja, genau, in der Nähe, genau. Und das Problem ist, die haben natürlich da sehr laissez-faire gebaut. Es gibt da tatsächlich Bilder, wo dann die Rohkarosserien von einer Halle in die anderen draußen über den Hof geschoben werden, hinten wieder rein. Natürlich, ist natürlich blöd, wenn man direkt am Meer ist und in der salzigen Luft und das Ding dann nach. Also, das hat schon Grund, warum die gerostet haben.
Ja, aber auch, da gibt es ja die legendäre weiße Serie, ne, die dann einfach irgendwie während einem Streik draußen stand und dann haben die einfach den Flugrost wieder abgemacht und dann neu lackiert, nämlich alle in weiß, deswegen heißt die so. Aber auch in Alpha-Sud war ja, genauso was ich vorhin sagte mit der Julia, mein Vater war von diesem Auto so begeistert, der kam gerade raus, hat er sich einen gekauft. Das war das Modernste, was es gab. Da gab es noch keinen Golf.
Nee, genau, auch wie der rauskam, der hatte eine sehr progressive Form gehabt.
Fantastisch. Ja.
Also wie das Auto 72, ne, kam der raus,
glaube ich? Ja, 71, 72. Ja.
Wie der rauskam, war das ja, du musst überlegen, hier hat man Käfer und Kadett gehabt.
Ja.
Und wenn dann einfach sucht, jetzt wie ein UFO eigentlich. Also modernstes Design, also feinstes Industriedesign. Hat die nicht auch schon Jaro entworfen?
Der Alpha-Sud, würde ich sagen, ist von Giugiaro entworfen worden, ja. Der leitende Ingenieur war Rudolf Ruschka, das war ein ehemaliger Porsche-Mann auch, und der Ruschka hat den gebaut und hat den wirklich, das ganze Auto ist doch Sensation, da hast du ja den Motor, wie der Motor, und dann hast du so ein Service-Teil auch noch vorne drin, wo dann die Batterie drin ist und alles.
Ja, machst du auf, dass eigentlich so zwei
Stirn. Ja, und dadurch ist der natürlich vorne noch mal stabiler, ja, und der lenkt super ein. Dann hat der hatte hinten so eine große Rücklehne, dass du gar keine Kopfstützen brauchtest. Und er hat ein Drehzahlmesser und 5 Gang und der war fantastisch. So, war fantastisch.
Herrlich.
Was kam danach? Und vor allem, warum trennt man sich dann wieder von einem Auto? Weil man was Neues
hat? Ja, das war so der Zweitwagen der Familie. Ne? Also okay. Vater selber fuhr zu dem Zeitpunkt, hatten wir, glaube ich, eine 2 Liter Giulietta und auch mal
mit Entenpo?
Ja, ganz toll.
Eine Entenpo ist auch geil.
Ganz toll.
Also die Zuhörer, die muss das ein bisschen erklären. Entenpo deshalb, weil die hat hinten so, also ich zeige es jetzt mit der Hand, das ist irgendwie Schwachsinn.
Ne? Das war das erste Auto mit einer Keilform.
Genau, eine extreme Keilform, aber hinten, der Hintern ist so leicht rund und endet in so einem Bürzel praktisch, wenn du von der Seite guckst. Ich nenne die immer Entenpo.
Mhm. Super Auto.
Bin ich mal gefahren. Bei Sergio in der Werkstatt war die im Service. Und sagt sie, ey, jetzt müssen wir eine Probefahrt machen. Ist ja alles gut eingestellt. Turbo-Delta.
Wahnsinn.
Mit rot-grau karierten Recaro-Sitzen und der Dachhimmel auch in dem gleichen rot-grauen Karo-Stoff.
Wie cool.
Hammer-Auto.
Hammer-Auto gab es nur in einer Farbe. In so einem komischen Schwarz-Anthrazit. Genau, dann hat er der kleine rote Streifen.
Maserati Biturbo mit Blatt gemacht.
Der 170 PS, ja, der Wagen.
In wiegt ja nichts.
Ja. Musstest du kalt fahren, weil der hatte noch keinen Intercooler.
Genau.
Toller Wagen, also Traumwagen natürlich. Aber nee, Vater hatte eine ganz schöne 2 Liter Giulietta in so einem Weinrot Metallic. Und die Alpha-Suits waren praktisch so die Zweitautos. Und den haben wir einfach Mutter und immer weggenommen. Und dann fuhren mein Bruder und ich. Und dann ging mein Bruder Richtung Studium. Ich dann zur Bundeswehr und dann habe Abitur gemacht. Und dann kam mein wirklich allererstes eigenes Auto.
Ein Leopardpanzer.
Genau, mein erstes Auto der Bundeswehr war tatsächlich, ich war auch in Bergen und da fuhren wir ein Iltis. Ich war Vermesser, ja, also bei der Artillerie, genau. Und ich fuhr ein Iltis. Und das war toll. Aber da hatte ich wirklich mein erstes Auto. Und das war eine Giulia Supernova in dunkelgrün. Und zwar.
Original dunkelgrün, nein. Gab's das?
Ja.
Wusste ich gar nicht.
Ja. Richtig dunkelgrün.
So englisches Dunkelgrün.
Ja, und zwar, warte, die gibt's, wie heißt die Farbe? Egal.
Verde Inglese wahrscheinlich.
Nee. Es gibt Gricho Inglese, abgesehen davon, aber ist egal. Nee, also es war eine Nova Super 1600. Und mein Bruder hatte zu dem Zeitpunkt einen auberginefarbenen Bertone. Warum?
Faccio hieß die Farbe.
Die hieß Faccio.
Ja.
So, das waren original die
Frank Autos. Ist verzweifelt, er weiß nicht, worum es geht.
Das waren original die Autos, die mein Vater selber als junger Mann hatte. Und die hat er praktisch für uns besorgt. Und dann waren das unsere Autos. So, und wir hatten eine dunkelgrüne Giulia. Und auf einmal hatte ich eine dunkelgrüne Giulia. Und ich war 20 Jahre alt. Und das war mein Auto. Es war mein erstes eigenes Auto.
Damit konnte man vorfahren, ne?
Ja, und es war ja schon ein Oldtimer.
Ja, ja.
Es war ein richtiger Oldtimer, war, glaube ich, Baujahr 76, 77. Grün, innen drin beige, beiges Sky. Fantastisch. Die habe ich aber leider in einem Unfall verloren.
Du, jetzt die fällt mir gerade ein, da ruft mich rufen ja jeden Tag irgendwer an, ein Auto loswerden will. Da ruft mich ein älterer Herr an, ja, ob ich den Autos in Kommission verkaufe, ja, ich nur. Ja, ja, er hätte ja auch noch einen Alpha. Da kommt raus, den gucke ich mir nächste Woche an. Mhm. Der hat eine Giulia 1600 Nova, Erstbesitz, erste Hand hier in Hamburg. Geil. Und die ist nämlich in Faccio.
Oh, fantastisch.
Eine Nova in Faccio und innen drin ist sie braun.
Fantastisch.
Die hätte hier beim Alpha-Händler gekauft, wurde schon wieder Motor überholt. Und er hat die ganze Geschichte, konnte mir komplett erzählen. Und er hat das Auto seit 1977. Ich bin gespannt auf das Auto. Gucke ich mir nächste Woche
fantastisch,
an.
Fantastisch, fantastisch. Kann ich mir ganz toll vorstellen in der Farbe.
Faccio ist also eine meiner Lieblings-Alpha-Farben.
Ja, wir kommen auch gleich nochmal dazu.
Faccio ist so ein dunkles Aubergine mit einem Braunstich. Ja. So Braun-Aubergine.
Ach, ist das nicht eine relativ typische Alpha-Farbe auch?
Ja, ist ja. Es. Ich könnte euch das zeigen. Wartet mal. Also hier ist die grüne Nova.
Was ich gut kann,
ist da ist die grüne Nova und da ist der Bertone in Faccio.
Ja, sehr gut.
Hast du?
Ja, keine Angst. Ja, okay. Mhm.
Das ist eine ganz edle, dunkle Farbe.
Das ist, ja. Kann sich kein Deutscher ausgedacht
haben. Nee, das ist eigentlich ein rotes Dunkelbraun. Das ist unfassbar gut. Unfassbar gut. Und dann gibt es auch noch Prunia, also Pflaume, das ist ein bisschen heller.
Genau.
Das ist ja so ähnlich wie das hier von dem 164er, ne? Pflaume?
Nee. Oder? Nee. Das wäre schon eher Richtung Faccio, aber das ist eigentlich Rosso Barolo. Keine Ahnung, wie die Farbe heißt.
Ha, gut, wenn du das nicht weißt.
So, den habe ich leider in einem Unfall verloren, den Wagen. Es war unverschuldet, aber das tut nichts zur Sache. Auf jeden Fall war der Wagen kaputt.
Das Auto hat es nicht verschuldet, du.
Ich auch nicht. Das Auto war aber leider dann tot.
Ich habe noch nie ein Original eine dunkelgrüne Nova gesehen, finde ich geil.
Ganz schön,
sieht
ganz schön.
Sieht echt schön aus, ja. Tolle Farbe.
Das war Studienzeit?
Oder nee, da war während meiner Ausbildung. Da habe ich dann nach der Bundeswehr Ausbildung angefangen und hatte eine Freundin in Passau. Und auf dem Weg von Passau nach Hause hatte ich einen Unfall.
Okay, und was war damals, also Münchner Zulassung, ne?
Rosenheimer,
okay.
Ja.
RO ist Rosenheim.
Ja. Mhm. Wieder was gelernt.
Ja.
So, und danach gab es ein praktischeres Fahrzeug, natürlich von Alfa Romeo. Es gab ein Alfa 33 Giardinetta 4x4.
Ein Kombi,
in Silber. Wie
1,7 Liter.
Nee, 1,5. 1,5, glaube ich, 90 PS, Doppelvergaser. Ganz toller Wagen. Den fuhr ich dann während meiner Ausbildungszeit. Und dann war er mir aber wieder zu neu und ich bin erneut über einen Junior, über einen Bertone gestolpert. So einen, wie mein Bruder hatte, in Faccio.
Das muss ich trotzdem also nochmal fragen.
Junior heißt keine Kantenhaube mehr.
Also genau, keine Kantenhaube. Keine Kantenhaube,
okay. Ja. Aber nochmal zurück zum 33er.
Ja.
Mit Allradantrieb habe ich den noch nie gesehen.
Doch,
gab's. Ganz fantastisch, gab's. Den konntest du per Hand zuschalten. Da war unten in der Mittelkonsole ein richtiger Hebel, den du umlegen konntest.
Wie beim R4.
Okay. Und dann hatte der wirklich Allrad, hatte dadurch ein bisschen weniger Kofferraum hinten.
Der hat aber auch höhere Bodenfreiheit.
Ja, genau. Ja, der hatte einen Zentimeter oder zwei, dem Bild siehst du es. War ein ganz toller Wagen, ja, Design Pininfarina und der fuhr toll. Und ich erinnerte mich wieder an den Alfa Sud, weil der hatte natürlich diesen tollen Boxermotor wieder drin. Hat Spaß gemacht.
Alpha-Sud, ja. Ne? Der 33.
Ja, meine Mutter hatte natürlich dann, als es keinen Alpha Sud mehr gab, hatte meine Mutter natürlich einen Alpha 33.
QV.
Nicht QV. Boxer 2C hieß der.
Ja gut, auch gut.
Ne? Ja, der war gut.
Mensch, endlich ist 2 aus 11 mal in Italien angekommen.
Was?
Ich sage, endlich ist 2 aus 11 mal in Italien angekommen.
Ich sag's euch.
Wir haben ja nicht so viel über Italiener gesprochen in den letzten Folgen und hier sind wir tief drin.
Ja, ich liebe das. Ja,
ich fühle mich ganz wohl. Das ist eine wohlige Wärme, die hier durch die kalte Halle fließt.
Ja. Nein, also dann gab es den Alpha 33, beziehungsweise nach dem Alpha 33 gab es einen Bertone, ja, also den Junior. Und den bin ich relativ...
Was für ein Motor?
Das war ein 1300er, aber es war ein 1600er Motor drin.
Ja.
Und zwar übrigens, es war der Motor aus meiner Giulia. Den Motor habe ich nämlich aufbehalten, weil der war nicht kaputt, der Motor. Und der war top. Und der stand in der Garage und dann habe ich einen 1300er Junior gehabt. Und der Motor war echt nix. Ne?
Also, kann man immer rausfinden hinterher, wenn man Alpha die umbaut mit den 1600ern. Ich hatte hier auch eine umgebaute Kantenhaube 1600er.
Ja. Ja.
Aber die Nova hat eine eigene Motorkennung gehabt. Und tatsächlich, es war ein Nova-Motor.
Ach guck.
Und den hatte aber einer ganz aufwendig auf ganz alt umgebaut, weil der hat oben den Deckel mit dem Luftfilter auf der anderen Seite, alles aus den 60er Jahren gehabt, war aber Nova-Block.
Wie sagte Norman noch so schön, jeder Motorschaden ist eine Chance.
Ja, in dem Fall war das auch so. Weil der 1600er, ich finde, wahrscheinlich werden mich einige Alpha-Fans töten.
Alphisti.
1300er ist echt müde. Der natürlich dreht der und orgelt der. Das ist muss ganz fantastisch, muss der auch. Und ist schön, aber das nervt irgendwann mal. Ja. Und der 1600er ist eigentlich viele sagen ja, der 1750er ist der ausgeglichenste, finde ich aber gar nicht.
Nee,
der 1600er ist richtig gut
für die Autos. Der 1600er ist ausgeglichen, der 1750er ist der die meiste Leistung hat. Der 2 Liter hat die ja nie. Mhm. Wenn du einen serienmäßigen 2 Liter Motor auf den Prüfstand stellst, hat doch keine 130 PS.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nein. Nee. Aber jeder 1750er, den du auf den Prüfstand stellst, hatte mehr wie 117 PS. Mhm. So.
Mhm. Nee, ist ein toller.
Der dreht halt, also da stimmt noch das Verhältnis zwischen Hubraum, also die Drehfreudigkeit. Der 1750 ist der sportlichste.
Ja.
Aber aus der 1600, ich habe ja hier gerade letztens eine, witzigerweise durch dein Zutun, vielen Dank nochmal,
gerne.
Eine 1600er Nova super verkauft, die fuhr toll.
Ja.
Tolles Auto. Also das ist ja auch so ein Anachronismus. Da haben die wirklich 1978 noch ein Auto gebaut. Ah ja, das Auto, die Ergonomie ist von 1958. Sitzt da so, also mir, dickem Jens, teilt das Lenkrad den Bauch so ungefähr, weil sitzt da so, wie so im alten Alpha halt. Dann dieser Motor, es ist ja alles alt an dem Auto. Und es gab es neu zu kaufen noch. Das ist wie, hier steht gerade so ein Käfer Ultima Edition, das ist genau so ein Quatsch.
Ja.
Wo es dann 2003 immer noch einen Käfer gibt, aber okay, dann jetzt knallen wir aber so ein Lupo-Lenkrad da rein.
Aber trotzdem musst du überlegen, 1978, die Giulia selber in der Form kam Anfang der 60er auf den Markt. Dieses Auto war eben so fortschrittlich, das konntest du auch lange bauen.
Nee, es war super aerodynamisch, was keiner denkt.
Ja, die hatten 0,34er, glaube ich, 0,35er CD.
Das hätte ich auch gar nicht geahnt.
Ja, okay. Doch, aber wenn du sie von der Seite anguckst, kommst du drauf. Allein dieser Abriss hin, geil,
kommst ins Schwärmen.
Ja, ach, das sind tolle Autos.
Ja.
Ich habe auch viel zu wenige davon verkauft, weil es gibt so wenig richtig gute. Ich kriege eine weiße. Also es ist eigentlich eine Nova gewesen. Mhm. Und die hat der gute Mann, hat aber keine Nova Front mehr.
Hat er umgebaut dann?
Oder? Ist umgebaut.
Ist okay.
Aber die ist richtig umgebaut, auch motorentechnisch. Das Ding hat irgendwie, ich weiß nicht, 160 PS oder so, 2, noch was Liter Hubraum. Und da war an der Karosserie eine Kleinigkeit, so eine Beule. Und ich war gerade hier bei meinem Lieblingsblechner, bei der Blechtrommel. Mhm. Der Olli hat da was dran gemacht. Und Olli ist damit gefahren zum Lackern und hat gesagt, Alter, wie fährt das Ding denn? Das ist ja eine Rakete, also Fahrwerk, Bremsen, Motor, alles auf Performance. Und er hat überlegt auch schon lange, ob er sie verkauft, aber jetzt sagt er doch, komm, ich fahre das Ding nicht mehr.
Nee, aber Olli fährt ja selber auch Rennen und so ein bisschen, ne? Am Wochenende
genau.
Mit seinem BMW und so. Ja, ja. Und der
Markus Camo mit dem Alpha.
Ja, genau. Sehr gut. Super, super, super Auto. Hier, was du gerade sagst, die hier neulich verkauft wurde, die habe ich schon in ihrem neuen Zuhause gesehen und da wurde sie gerade nochmal hochglanzpoliert und ich kann dir nur sagen, der Besitzer ist Jan, falls du zuhörst, ja, weiß ich nicht, der ist so glücklich,
aber, kannst du gar nicht Auto, vorstellen. Das habe ich nicht verstanden, dass die so lange bei mir stand, weil die ist ja voll restauriert. Das Ding, wenn du allein die Teileliste von dem Heckner, was denn das Auto ist voll restauriert gewesen. Dafür fand ich das nicht teuer eigentlich.
Ja, fantastisch.
Beziehungsweise, witzigerweise hat der letzte Besitzer mehr dafür bezahlt.
Mhm,
und zwar richtig mehr. Ne? Ich hatte übrigens auch mal eine Nova. Ich hatte mal eine 1300er in Crito Indaco.
Das ist auch schön.
Ja, mit Schwarz Sky innen drin, Tiefbettfelgen. Da habe ich in Köln gelebt in der Zeit und ich fuhr, also ich hatte ja viele Alphas auch und ich hatte einen rechtsgelenkten Bertone zu der Zeit. Und zwar hatte ich einen in Südafrika produzierten 1600er Giulia, also ich hatte einen GTV Baujahr 64 mit ein paar GTA-Teilen dran. Und bei Sergio, beste Alpha-Werkstatt der Welt, wenn ihr das hört. Also Sergio,
wo sitzt
also
der?
Officina Galliano in Köln.
Okay.
Das ist, ich kriege Gänsehaut, wenn ich an Sergio denke. Allein seine alte Espresso-Maschine. Hammer, der Typ ist Hammer, der hat goldene Hände. Sergio hat alle Wartungen mal gemacht und der hatte eine Kundin und die hatte mit der Nova nur Probleme und schlussendlich einen Motorschaden. Hatte den Kaffee richtig auf. Das war noch, die hat noch gar kein Hakenzeichen, weil sie nicht alt genug war damals. Und da habe ich die mit Motorschaden gekauft, habe schön Tiefbettfelgen und Sergio hat mir einen neuen Motor reingebaut. Also hat einen Motor aufgebaut und die bin ich im Alltag gefahren.
Ich ärgere mich, dass ich das, komme ich auch nachher noch zu, ich habe ja noch eine Giulia und ich habe da irgendwie, als ich mal in Spanien war, habe ich die abgemeldet und dann habe ich sie wieder angemeldet und dann habe ich mein DIN-Kennzeichen verloren, weil die habe ich immer ohne H-Kennzeichen gefahren, weil ich das so geil fand. Ja. So, und Fehler. Ich hätte sie einfach durchgängig angemeldet lassen müssen.
Ja,
Fehler. Egal. Aber noch gute Geschichte zur Nova oder zu einer Giulia, weil du gesagt hast, Frank, wie ist das mit der Aerodynamik, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gab einen sehr guten Alfa Romeo Händler in Rosenheim, das war das Autohaus Abraham. Und der hat immer gesagt, du musst oben auf dem Irschenberg sein, auf dem Weg, also runter nach ins Tal. Oben auf dem Irschenberg fährst du mit der Giulia 100 km/h und die rollt aus bis zur Abfahrt Bad Aibling. So, der Bertone kommt nicht so weit. Der Bertone bleibt vorher stehen. Und damit hat er selber immer gesagt, die Giulia hat die viel bessere, was ja auch stimmt, Aerodynamik und bleibt einfach länger schnell. Und eine gute Giulia ist auch schneller als ein Bertone.
Ja, cool. Ja,
das ist witzig. Haben wir
überhaupt nicht so bewusst.
Weißt du, wo das auch witzigerweise immer war? Ein guter Volvo Amazon ist immer schneller wie ein 1800er.
Ja, stimmt.
Das ist total lustig. Wo auch im Sporteinsatz. Mir ist nicht bekannt, dass Volvo mit dem 1800er irgendwas gemacht hat.
Nee.
Mit der Amazone sind sie richtig Rallye gefahren. Okay. Rallye Griechenland, dann haben sie dann aufgehört, weil ein Mechaniker ums Leben gekommen ist.
Okay.
Und hat Volvo gesagt, wir fahren nicht mehr weiter. Die haben alles gewonnen mit den Dingen.
So ein 123er GT ist aber auch spitze, oder?
Auch okay, dein nächstes Auto.
Mein nächstes Auto, alles klar. Wir sind angekommen beim Bertone. Ich muss sagen, Frank, du guckst gerade auf ein Bild, wo ganz viele Fotos dabei sind. In diesem Potpourri sind noch zwei Autos, die ich nicht unerwähnt lassen möchte.
Der Frank zeigt mit seinem Finger, es war aber eine Alfetta, Frank.
Ja. So, auf diesem Bild sind auch noch zwei andere Autos, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Das ist ein Volvo 242L.
Jo, den sehe ich hier.
Sparversion.
B19. Totale Sparversion. Hatte den Spitznamen Olaf Palme.
Mega.
Und es ist ein weinroter Ritmo 75 CL darauf zu sehen, irgendwie.
Auch geil.
Das waren die Winterautos. Den Volvo habe ich für 1000, hat mein Bruder für 1000 Mark gekauft. Und das war immer seine Rutsche, auch mit der er, weil er hat in Passau studiert. Dann hatte ich den. Und den Ritmo haben wir an der Tankstelle gekauft, glaube ich, für 3000 Mark. Und das war dann mein Winterauto, währenddem ich den Bertone hatte.
Ja, mein 242L hatte mein Vater als Neuwagen, so als Energiesparauto so ein bisschen.
Wahnsinn.
Das war ja ein 82 PS B19 und der hatte ab Werk gar keinen Teppich gehabt, war ja Gummiboden drin.
War Gummiboden drin.
Und dann hat er so die fiesen Sitze an der Seite, in der Mitte so einen komischen Drahler und an der Seite auch Kunstleder. Das war die absolute Sparversion vom Volvo 240.
Aber wir haben den Wagen so...
Geiles Ding. 242L findest du auch kaum. Weil das war das Sparding, was runtergerotzt wurde.
Aber sicherlich robust, ne?
Der war so geil, der war im Winter auch so geil. Ich habe den Wagen nie abgeschlossen. Ja, das war so angenehm, ein Auto zu haben, wo dir alles egal ist und das Auto nimmst dir nicht übel. Aha. Und dann bist du, du bist ausgestiegen, warst irgendwie 3-4 Stunden in irgendeinem Wirtshaus, dann bist du eingestiegen, da war der innen drin immer noch warm. Ja, das war einfach ein Wahnsinnsauto. Das war ein Wahnsinnsauto. Und dann durch den Heckantrieb und du bist quer links und diese Schneestangen, die orange-schwarzen, die flogen links und rechts raus, ja. Weil es war dir einfach egal, das Ding. Und dann habe ich den gehabt und habe den noch am Kumpel verkauft. Weiß.
Oh, weiß. Da war der innen drin braun, ne?
Nee, blau.
Blau, okay.
Blau. Ja. Dann habe ich den noch verkauft, wieder für 1000 Mark an einen Kumpel. Der hatte den dann auch noch 2 Jahre. Also für 1000 Mark hatten wir noch nie so viel Spaß wie mit diesem Auto. Ich glaube, das war 6 Jahre am Leben und es ist überall durch dick und dünn gefahren und dann eben noch weiter bei meinem Kumpel Frido. Der hat ihn dann irgendwann mal beerdigt.
Frido hat Olaf Palme beerdigt.
Jetzt haben wir's.
Also ist Olaf Palme, wo ist er jetzt beerdigt?
In Bayern. Der ist in Bayern irgendwie vor die Hunde
interessant.
Gegangen. Der ist in Bayern vor die Hunde gegangen.
Hier muss Geschichte neu geschrieben werden.
Ja, genau. Und der wurde erschossen, ne? Der wurde umgebracht und keiner weiß von wem. Ja, stimmt.
Ist aber ein schönes Bild hier, das Auto, das weiße Auto im Schnee.
Ja, natürlich. Der musste so ran. Aber wissen meine Autos alle, also mittlerweile.
Geil.
Ja, der war super. Und diese Zubehörhandel, Nebelscheinwerfer, ein Spitzending.
Bestätigt aber eine Theorie, die sich im Laufe des Podcasts aufgebaut hat bei unseren Gästen, dass immer dann, wenn ein Auto fast nichts wert war und man sich nicht viel drum kümmern musste, eigentlich das meiste Erlebnis da drin steckte, weil man sich nicht so einen Kopf gemacht hat.
Ja, weil man auch wahrscheinlich,
sorglos.
Ja, genau, sorglos. Sorglosigkeit.
Ich meine, Der ganz ehrlich, wie diesen B19, nee, hat er schon B21 gehabt?
Der
nee,
hatte, hat er nicht. Ich glaube, nee, der hatte 90, knapp 90 PS.
82 PS, ja. Da kannst du auch mit Salatöl fahren, weißt du, die fährt einfach immer.
Der ruckelt da auch immer ein bisschen nach, also dann hast du ausgeschaltet und dann so, und dann war Ende. So, aber das war nur, weil die da auch auf dem Ding drauf sind und ich möchte diese beiden Dinger nicht unerwähnt lassen. Mit dem Ritmo gibt es eine gute Geschichte, da sind wir mal auf eine Party gefahren. Der
Ritmo 75 ist ja schon Facelift, ne?
Der war schon Facelift, ja. Mit sensationellem Drehzahlmesser oder einem sensationellen Armaturenbrett. Der hatte nämlich nicht wie alle anderen Autos da so 10, 20, 30, 40 stehen. Der hatte 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 da stehen. Sehr cool. Der war aber nicht gut. Das war kein gutes Auto. Aber es gab ein paar gute Erlebnisse mit Kumpels nach Italien. Schlecht. Ja, der Motor war super, aber das Auto war nicht gut.
War das sogar ein Doppelnocker schon?
Weiß ich, 75 PS. Das war auch schön, ne? Hast du hinten noch draufgeschrieben, wie viel PS das Auto hat.
Oh, das ist mir bei meinem Hassthema, das hatten wir ja schon mal.
Ja.
Die neue.
Heute weiß man gerade auch mit Audi.
Ja.
Ich glaube, das versteht kein Audi-Mensch.
Was soll das?
Es ist eine Katastrophe.
Erklär uns das doch jetzt mal bitte aus Marketing-Sicht.
Aus Marketing-Sicht kann ich dir sagen, finde ich es eine Katastrophe, weil du deine Kunden maximal verunsicherst und weil du nur noch jetzt ja. Du gibst gewissen Leistungsschritten oder Leistungsbereichen, was weiß ich, von 100 bis 150 PS steht hinten 25 drauf, ab 150 PS bis 190 steht 35 drauf und so weiter. Das versteht kein Mensch. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich glaube, ich habe mal gelesen, irgendwie, dass es im asiatischen Raum irgendwie Sinn machen würde. Mhm. Aber ich finde das ganz krank.
Ach, komm, das versteht
doch,
kein Mensch.
Das haben die doch gewürfelt. Das versteht kein Mensch.
Es gibt ja, so paar, selbst wenn das so wäre, warum machen die es denn nicht wie früher, als Audi die Autos in Amerika 4000 und 5000 genannt hat und bei uns hießen die halt 100 und 200. Mhm. Die können auch unterschiedlich heißen. Ich meine, wo ist das Problem?
Also ich glaube, es kommt natürlich, man denkt ja immer, warum macht man sowas, wenn man keine Not hat, ne? Also
genau,
es gibt ja so ein paar Sachen, wo du denkst, sag mal, warum? Ja, es hat doch kein Mensch sich daran gestört. Mhm. Nur wenn du natürlich einen Motor hast, den du aber mittlerweile in 8 Leistungsstufen anbietest,
hast recht.
Dann macht das mit 2.0, 2.2 und so weiter überhaupt keinen Sinn mehr. Weil es ist immer der gleiche Motor.
Ja, das macht Mercedes zum BMW auch. Genau.
Ja.
Da steht dann halt 350 oder 280, ist trotzdem der gleiche Motor drin.
Ja, aber wie schön war das damals, wo du wirklich gewusst hast, das ist die Hubraumangabe.
Genau, ein 450 und 4,5 Liter Motor.
Ja.
Aus. Ja, ja. Es war so einfach.
Es war sehr einfach.
Ja. Aber einfach ist doch schön eigentlich.
Ja, heute ist das so, das ist ein 350er Mercedes beispielsweise.
Auch ein 2 Liter.
Das ist ein 2 Liter Vierzylinder, aber da kommt halt immer der eine oder andere und sagt, 350er, ist das schon ein 8-Zylinder? Und so, ein halber.
Ja, ein halber. Ja. Die eine Seite haben wir schon,
ja,
mal, die andere könnte ich dazu kaufen. Nee, ja. Was ich auch nicht verstehe.
Aber ist doch schön, bei Mercedes hast du doch früher gehabt, hat denn dir wahrscheinlich gefallen mit der Zylinderangabe in 234 oder in 236? 6.
Ja, genau, das war auch super.
Wobei
ja.
Der 6er nicht so gut war wie der 236.
Sehr geil war auch 240D 3.0.
Ja, toll.
Ja. Ja?
90 PS, oder?
Nee, 240D 3.0, genau.
Ja, 90 PS, 5 Zylinder.
Ja, genau.
Nee, aber
88.
Genau, das verstehe ich nicht. Und was ich auch nicht verstehe, wer hat die Front vom neuen Golf durchgewunken? Wer war das?
Findest du den wirklich so schlimm? Ich habe mir das angeguckt, nachdem du das beim letzten Mal gesagt hast.
Und jetzt haben sie den Variant präsentiert, in so einem komischen Rot, mit so einem Sportkit, diese Pressebilder allein. Die Karre sieht so scheiße aus.
Warte, das könnte auch ein
Kia sein oder irgendwas. Aber
also VW als Sponsor kriegst du jetzt nicht mehr.
Wollte ich gerade sagen.
Aber weißt du was, wir machen weiter.
Ich brauche keinen Sponsor.
Wir machen weiter bei BMW. Wer kam bei BMW auf die Idee, Bugs Bunny als Kühlerfigur. Also wie geht das? Wie geht das? Ich glaube, das Auto, ich habe mal live eine Studie gesehen.
Du meinst den neuen
Dreier.
Ist ein ja, genau. Super Folgenname.
Ich habe den gesehen Bunny. Und dann sah das gut aus irgendwie, weil da war auch noch kein Nummernschild dran. Du hast gesagt, ja, ist irgendwie geil und warum sollen Nieren nicht auch wie damals beim, was weiß ich, beim allerersten 328er und warum sollen die nicht so länglich sein? Ja. Ist ja schick. Aber dann siehst du einmal irgendwie im Internet so ein Meme mit, wo Bugs Bunny daneben steht mit seinen Hasenzähnen.
Ja.
Und in dem Moment ist es vorbei. Ich sehe nur noch diesen Hasen. So, und das ist ja ein ernsthaftes Auto. Und das ist ja ein richtig geiles Auto. So, und dann, ich sehe nur diesen Hasen vor mir. Genauso wie neulich einer sagte,
vorne
ist dir schon mal aufgefallen, dass ein Tesla von vorne aussieht wie Lord Voldemort. Und seitdem sehe ich nur noch Lord Voldemort mir entgegenkommen, weil der hat keine Nase. Ein Tesla hat keine Nase und Lord Voldemort hat auch keine Nase.
Ja.
Es ist, Ich schwöre euch, ihr werdet nur noch Lord Voldemort sehen. Und wenn ihr den nächsten BMW seht, müsst ihr schmunzeln, weil ihr denkt, stimmt, es ist Bugs Bunny.
Und das Beste ist ja noch, was ich nie verstanden habe, ist, aus einem M3. Ein M3 ist eine Ikone.
Verstehe ich auch nicht.
Wird ein Viertürer.
Nein,
es verstehe ich überhaupt nicht. Und dann gibt es M4. Und jetzt wird es ganz bescheuert. Jetzt kommt der neue M4, der eigentlich der M3 ist, mit der Hasenfresse halt. Mhm. Ne? Und jetzt gehen sie bei und nehmen den 3er BMW, pappen dem aber wiederum die Front von diesem M4 dran, nennen es M3. Was machen die alle?
Ich finde auch, das ist...
ich verstehe es nicht mehr.
Nee, das habe ich auch nicht verstanden. Nein, sollten Sie nicht, aber Jens...
gar nicht. Es ist irgendwie... Weißt du, was ich nicht verstehe ist, warum wird überall, also das ist aber bei allen Herstellern querbeet fast so, warum vergessen die, wo sie herkommen? Was soll das? Warum ist da nicht so, das ist ja keine Linie mehr drin, keine Geschichte, es geht ja alles verloren.
Ja, aber vielleicht ist das tatsächlich Absicht, weil die Geschichte des Automobils gefühlt so ein bisschen durcherzählt ist, dadurch, dass natürlich jetzt auch neue Antriebstechniken kommen und ich glaube, damit hängt das ein Stück weit zusammen.
Ja, aber deshalb muss so ein Auto nicht aussehen wie Bugs Bunny.
Ja, aber wir sind natürlich leidenschaftliche Automobilisten.
Das ist richtig.
Ja, und wir sind aber alte weiße Männer.
Ja,
ja wir sind alte weiße Männer. Und deswegen wissen wir, was ein M3 ist. Ich gebe dir völlig recht. Ich verstehe aus einer Produktmarketing-Sicht nicht, wie man eine Ikone wie den M3 auf einmal nicht mehr hat. Und man denkt wirklich, ja, wir machen halt einen M4, der wirklich überhaupt keine Seele hat.
Genau.
Und der M3, der eigentlich die Seele hätte, da machen wir jetzt eine Limousine draus. Das leuchtet mir nicht ein. So, war auch wiederum ohne Not, warum gibt's kein Dreier-Coupé mehr? Warum muss ich unbedingt ein Vierer-Coupé entwickeln, um damit eine höhere Marge zu kriegen und irgendwie einen Aufstieg zu symbolisieren? Ist Quatsch, ein Dreier-BMW als Coupé war doch immer super.
Aber jetzt kommt's ganz hart, jetzt wiegt dieser neue M4 auch noch 4 Zentner mehr, also wie 200 Kilo mehr wie der Vorgänger. Wo sind wir denn?
Kauf dir eine Giulia QV. Die ist von vornherein viertürig und das ist ein ganz geiles Auto.
Das macht man dann, um nachher wieder eine gewichtsersparte oder eine Version bringen zu können, weißt du? Ein CSL.
Nee, kriegst du ja nicht mehr hin, das Ding ist zu fett. Der ist ja auch riesig jetzt, ne?
So ein der M4 Max, oder?
Vierer da.
Ja,
das Ding ist so 4,70 Meter lang inzwischen oder so.
Ja, ja, ja.
Der kratzt ja schon am Achter irgendwie, oder ich blick da nicht mehr durch.
Nee, es ist auch schwer.
Aber das werden doch alles keine Klassiker, die werden hier sowieso nie reinfahren, diese Garage.
Nein.
Also, aber alles, was ich hier bisher in deiner Vergangenheit sehe, sind tatsächlich Klassiker. Beim Rhythmo kann man sich sicherlich drüber streiten, ist aber auch einer.
Ja, also ich finde den Rhythmo ganz ernsthaft, die Facelift-Version tue ich mich auch schwer mit noch, wenn es kein Abarth ist.
Ja.
Aber die erste Serie
fantastisch.
Ist schon geil.
Wenn
Design
du den,
vom Allerfeinsten.
Vom Allerfeinsten.
Die Felgen alleine.
Vom Allerfeinsten.
Also wirklich...
Ikonisch.
Ikonisch. Industriedesign ikonisch.
Das ist wie, wenn du in den 70er Jahren in Italien bist und du warst dann irgendwie...
Und dann
Genau. Dann hast du, das sieht aus wie so eine Olivetti-Schreibmaschine oder ein Olivetti-Wecker oder hier Ettore Sozzas Memphis-Design. Und dann, wenn da ein oranger Rhythmo 60 steht, mit diesen komischen grauen Plastikdingern, das ist fantastisch.
Ja,
ist das mega. Ist wirklich fantastisch.
Ganz großes Tennis.
Ja.
Oh, Frank ist ganz verzweifelt.
Ja, ich muss ja versuchen, die Bilder auch im Kopf umzusetzen. Das wird unseren Hörern jetzt wahrscheinlich genauso gehen. Die
italophile Menschen.
Die sind jetzt bei google.it.
Genau. Ich glaube, wir sind angekommen bei einem Faccio-farbenen GT Junior. Mhm. Und dann hat es mich auf einmal erwischt und ich habe gesagt, weißt du was, dann habe ich ein bisschen Geld verdient und ich war echt so ein Popper, ne? So, und dann habe ich einen Spider gesehen, einen Gummilippen-Spider. Ein 2 Liter in so einem ganz schönen Gletscher-Eisblau-Metallic. Mhm. So, und waren 83er, das war so die erste Serie vom Gummi, also das erste Baujahr vom Gummispider, hat aber noch das schöne alte Armaturenbrett. Okay, die Digitaluhr ist egal, aber ein schönes alte Armaturenbrett, die alten Sitze. Das heißt, ich kann auch halbwegs reinpassen, weil ich bin 1,90 Meter. Und dann habe ich den Bertone getauscht 0:0 gegen diesen Spider. Und der Spider war wirklich wie aus dem Laden. Ich glaube, der hatte original 60.000 Kilometer oder so drauf.
Motor?
2 Liter Motor.
So. Sieht toll aus in diesem hellblau Metallic.
Genau, und dann die 5-Stern-ATS-Felgen drauf.
Genau.
Nee, es war nicht ATS, es war ein Campagnolo. Also es gab ja auch diese 5 Sterne von Alfa,
die sehen ein bisschen aus wie die Felgen von einem Ferrari, ne?
Ja, genau. Und ganz, ganz toll. Und dann habe ich...
Ist auch Carmagnolo, die Ferrari-Felgen.
Ja, ja. Und dann habe ich mir, aber weil der Gummi, Spoiler, echt hart war, und die Rückspiegel auch scheiße waren, habe ich mir die Chromspiegel drauf gebaut. Oh. Und von Zender... Dieses flache Ding drauf, aber das flache Ding von Zender in Wagenfarbe lackiert. Ja. Und dann sah das ganz gut aus. Zu der Zeit habe ich in München gelebt. Und da fand ich das auch gut mit den großen Stoßstangen, weil du konntest wirklich ein bisschen unvorsichtiger durch die Gegend ruckeln. Und das war ein fantastisches Auto, weil dann habe ich mich auf einmal wirklich, da habe ich zum ersten Mal wirklich intensiv Cabrio fahren erlebt und habe festgestellt, das ist das ursprüngliche Autofahren. Mhm. Und seitdem habe ich dann auch festgestellt, dass es am schönsten ist, wenn du nachts im Winter Cabrio fährst. Und dann fährst du über die Alpen und so ein Spider hat echt eine Spitzenheizung. Meine Mutter hat mir eine Decke genäht, die du praktisch dann so hattest. Weil das Komische ist ja, oben ist dir warm und die Füße unten sind auch warm, aber irgendwie sind die Oberschenkel, da scheint irgendwie, wenn du offen fährst, geht da die Luft rein. Das ist kalt, richtig scheiße kalt. Und da, wo deine Hand liegt auf dem Ganghebel, ist es auch scheiße kalt. Gut,
und bei so einem Auto war auch noch nichts mit Windschott, ne?
Also, nee.
Also, ja, ich weiß, was du meinst.
Gibt's nicht,
aber heute, wenn das jemand hört.
Ne? So, und dann hat die mir eine Decke genäht, die du genau über Fahrer und Beifahrer legen konntest, mit Austritten für Handbremse und Ganghebel.
Geil. Hast du die noch?
Ja, habe ich noch.
Hast du die noch?
Ja. Ganz geil, hat sie mir gemacht und dann konntest du nachts durch die Gegend fahren. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Auto mit einem Kumpel, da haben wir noch so einen Knall, da haben wir gesagt, was machen wir denn am Wochenende? Und dann hat er zu mir gesagt, du, lass uns nach Italien fahren. Ja, wieso? Da ist Mille Miglia, die gucken wir uns mal an. Da habe ich gesagt, ey, wir fahren jetzt nicht bis nach Brescia. Nee, das schaffen wir nicht mehr, weil die sind ja schon gestern gestartet und die starten heute. Wir fahren nicht nach Brescia, wir fahren richtig, wir fahren nach Siena. Und das schaffen wir. Und wir müssen nur morgen früh müssen wir in Siena sein, am Piazza del Campo, weil da fahren die rein um 7 oder um 8 Uhr. Und wir waren Freitagabend. Und dann haben wir gesagt, ja, los. Und dann haben wir noch ein Knallrohr drunter gemacht, ja, also den letzten Topf weg, und sind da runtergefahren und sind dann wirklich nachts nach Italien, so hatten so die Lasermütten so aus wie so Spermazellen, wir beide, ja. So, und sind da runtergeknallt und dann habe ich zum ersten Mal die Mille Miglia gesehen und wir waren wirklich früh morgens da, haben den Wagen irgendwo abgeparkt und standen dann auf der Piazza del Campo, wo die dann so den Zeitmesstisch aufgebaut haben. Ich glaube, ich rede vom Jahr 1992 oder so. Mhm. Und dann kamen die rein und ich weiß noch, das erste Auto war ein Delage, ein blauer, hellblau metallicfarbener, nee, hellblauer Delage Rennwagen. Ich weiß nicht, was das für ein Ding war. Das war unfassbar laut, unfassbar riesengroß. Das sah aus wie so ein Invicta oder wie so ein Bentley platt gedrückt. Ja. Unfassbar gut. Und dann standen wir noch, wir haben es gar nicht gepackt und sind dann irgendwie nach 100 Autos sind wir dann ins Spider gestiegen und sind dann durchs gesamte Chianti-Bürge den hinterhergefahren, bis nach Brescia hoch. Es war fun. Und die Polizisten haben uns da durchgewunken, ja. Und wir hatten das geilste Erlebnis überhaupt mit diesem Auto. Und dann hat er sich auch ein Spider gekauft. Ja, und
auch eine Gummilippe.
Und das war schon das allerletzte Modell mit diesen riesigen Rückspiegeln, ja. Und dem anderen neuen Armaturenbrett schon. Und den hatte er in einem dunkelblau Metallic, ganz toll. So. Und der hat auch einen Bertone gehabt.
Das letzte Heck fand ich ja wieder richtig schön.
Der Spider 90, ganz toll.
Nee, also, ich fand auch immer eine Gummilippe ganz cool.
Die wird immer besser.
Ich hätte mir beide mal eine gekauft und ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht mehr gekauft habe damals. Die stand in Essen zu verkaufen und das war eine weiße 1300er mit Stahlfelgen.
Schön.
So ganz so richtig so Kassenmodell. Mhm. Auch nicht umgebaut mit dieser schwarzen Gummilippe, mit diesen schwarzen Spiegeln. Ich finde das irgendwie, ich mag das. Das ist halt Zeitgeist.
Das ist absoluter Zeitgeist. So. Und der Spider musste dann aber irgendwann gehen, weil. Auch der Kumpel, von dem ich gerade gesprochen habe, der hatte sich dann Lancia Delta Integrale gekauft. Und ich so, fuck, ey. Manfred, ne? So, Money, ey. Money, das ist so geil, das Auto. Und dann ich so, oh, was kaufe ich denn? Aber ich bin ja Alfisti, ich kann ja nicht einfach jetzt einen Lancia kaufen. Und dann stand.
Ist das so? Also muss ich nachfragen.
Damals war das so.
Okay.
Ich komme nachher noch zu einem Lunch, ja.
Ich frage das aber tatsächlich, ob man so dermaßen Alfisti war.
Ich war voll.
Ich dachte immer, man ist dann Fan von italienischen Autos, ja. Ist dann aber egal, ob, ich sag mal, Fiat, Lancia oder Alfa, aber nee, scheint so nicht.
Ich habe sogar die Alfa-Schlange als Tätowierung hinten auf der Schulter. Die habe ich mir irgendwann mit 21 drauf tätowieren lassen. Sieht mittlerweile aus, als ob ich Apotheker wäre und als ob mir die Apothekerschlange jemand im Knast drauf gemalt hätte. So sieht es mittlerweile aus. Ja?
Naja,
also nicht schön.
Aber so. Tattoos auf dem Rücken bieten sich an, weil die sieht man ja selber.
Ja, eben, das war auch ein Fehler. Also egal, so meine Tochter und meine Frau lachen. So, aber meine zwei Freunde haben auch die Alpha-Schlange hinten drauf, weil wir waren so total die Buddies und das war unser Freundeszeichen, weißt du, so, oh geil. Ja, aber es sind immer noch meine Freunde. Ist immer noch,
hat denn
immer
der
noch
Tätowierer,
meine
wusste er, worum es geht? Da hat er es auch getroffen?
Nee, doch, ich habe die natürlich, ich habe die gemalt, diese Visconti-Schlange, die ist ja super, ne?
Ja.
Ist auch eine Mordsgeschichte, das ist ja dieses Wappen des Herrschers von Mailand, der Visconti, und die hat ja nicht eine rote Zunge, die isst ja einen Mauren auf, weil die Mauren damals Mailand irgendwie bedroht haben. Und die Visconti haben die Mauren geschlagen. Und deswegen ist auch das Wappen der Visconti in die Mailänder Wappen drin, bloß spiegelverkehrt bei Alfa Romeo. Und die Zunge der Schlange ist keine Zunge, das ist ein kämpfender Krieger, der von der Schlange aufgegessen wird. So, ihr denkt jetzt, was hat der bitte auf seinem Rücken tätowiert? Nein, ich habe wirklich nur so eine blöde Outline-Schlange drauf.
Aber ihr habt die alle gleichzeitig stechen lassen?
Ja.
Gleich groß?
Und ja, gleich groß an derselben Stelle, richtig blöd. Ja.
Sind die immer noch gleich groß?
Die sind, sind immer noch. Der Rücken ändert sich nicht sehr.
Das Problem ist, das waren, die haben nur einmal bezahlt für die drei und einer hat nur den Mauren drauf.
Ja. Nein, der fuhr auf jeden Fall in Lancia Delta gerade und dann ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und dann gab es in München bei Auto König es einen dunkelblauen Alfa 90 2,5 V6.
Geil.
Mit Rialfelgen drauf, bisschen tiefer gelegt.
Alfa 90, mega. Mit dem ausfahrbaren Spoiler.
Gekauft.
Der durch Luftdruck selber ausfällt.
Genau, vorne. Dann habe ich diesen Wagen gekauft.
Der Koffer war da drin?
Der war leider nicht drin.
Für unsere Zuhörer.
Ja.
Und für Frank. Beim Alfa 90 hast du praktisch ein leeres Handschuhfach und da drin, wie so ein Samsonite-Koffer, ist ein Koffer. Den kannst du mit rausnehmen als Aktenkoffer. Das ist Teil des Armaturenbretts. Der fehlt ganz
fantastisch.
Oft. Ganz witzig, der Heinrich Lingner von der, der hatte ganz lange einen Alfa 90 und dem fehlte der Koffer. Und dem hat ein Leser einen Koffer zugesendet, weil der ja da fehlte.
Ja,
das ist auch
nett. Ist sehr lieb.
Und dann hat er, das was ein ganz geiles Detail am Alfa 90 ist, ist die Innenraumbeleuchtung.
Ja, wie im Bus.
Wie im Flugzeug, habe ich immer
gesagt. Ja, aber das Schlimme ist,
es ist wahrscheinlich aus einem ganz normalen Iveco Linienbus.
Ja, aber was wirklich sehr schlimm ist, du hast Leselampen oben, die sind weiß und die Beleuchtung ist aber grün.
Ja.
Nicht gut, wenn du irgendwie ein Mädel mitnimmst, weil dieses Licht, dagegen ist eine H&M-Umkleidekabine ein Beauty-Salon. Weil in dem Licht siehst du scheiße aus da und die Dame leider auch nicht wirklich vorteilhaft. Es ist nicht vorteilhaft.
Kannst du nicht schön saufen.
Nee, und dann hast du auch noch diese dusseligen Digitalarmaturen da drin, die so aussehen wie so zwei Fieberthermometer. Es ist wirklich schlimm. Aber eben Alfa 90, fantastisches Fahrzeug. Ich habe den Spider in Zahlung gegeben. Habe mehr oder weniger für ein paar Hunderter den 90er dann übernommen. In den hat sich mein Vater dann so verliebt, dass mein Vater mir diesen Wagen abgekauft hat.
Das
weil
ist auch
der,
geil,
der, fuhr, der fuhr ein 75er.
Das ist ja wie zurückgesprochen.
Ja, der fuhr von 75 Twin Spark und dann hat er, nee, ein 1800er. Und dann hat er mir den Alfa 90 abgekauft.
Da bin ich übrigens überrascht. Die 75er, die haben gerade so einen Marsch, die sind ganz schön teuer geworden.
Ja, sind sie.
So ein 75er, was weiß ich, ein V6 oder so, kostet ja Mitte 20.000 Euro plötzlich.
Ist aber auch ein Hammerauto.
Ja.
Ja, ist ein Hammerauto. Ist halt eine super sportliche Form.
Ich habe noch nie einen Alfa 75 verkauft, noch nie. Ich warte immer drauf.
Das ist ein schöner Wagen. Ja, schöner Wagen. So, dann war es der Alfa 90. Ne? Mhm. So, und dann habe ich mir wieder einen Bertone gekauft. Und mit dem Bertone bin ich praktisch nach Hamburg gezogen. So, das war dann auch wieder ein Zwatscho. Ein geiler Umzugswagen. Bin 96 nach Hamburg gezogen hatte dann den Bertone.
Welche Farbe?
Faccio. War ein 1600er mit einer schwarzen Lederausstattung. War ein richtig schöner Wagen.
Wieder ein Junior?
Wieder ein Junior.
Oder so ein Unificato, so ein später?
Nee, wieder ein Junior. So, hat aber vorne Doppelscheinwerfer gehabt und den Mittelgrill, also der sah aus wie ein 1750er von vorne.
Ja, ja, ja.
So, und dann habe ich den gehabt und du hast gerade von Sergio gesprochen, ich muss ganz kurz Turgut sagen. Weil ich habe einen Kumpel gefragt, sag mal, wo kann man hier denn Alphas reparieren lassen in Hamburg? Ja. Da haben die gesagt, dann gehst du zu Turgut Zekel.
Ja, den kenne ich auch, der ist echt gut.
Der ist gut. So. Und dann bin ich da hin und er so, ey Alter, was willst du denn? Und da habe ich so ein, also Turgut ist wirklich mittlerweile ein richtig guter Freund, ein ganz lieber, weiser Mann.
Ja, Kommunikation ist aber nicht sein Thema.
Nee, Kommunikation ist nicht sein Thema, aber der
redet wirklich so.
Ja, der schreit, der kann Alter. Schrauben. Alter, hey, Alter, Digga, was ist das genau. denn? Hat er gesagt, was ist das denn für ein, wie hat er das denn genannt? Was ist das denn für ein Mix, was ist das denn für ein Drink? Was ist das denn für ein Cocktail? Habe ich gesagt, was meinst du? Ja, dein Auto. Habe ich gesagt, wieso ist mein Auto ein Cocktail? Ja, hier, Sitze vom 2000er GTV, Front vom 1750, Felgen vom 1600er. Und das ganze Ding ist doch ein 1300er, oder? Und ich so, ja und? Ja, was ist das? So, und dann, aber liebevoll. Und seitdem wohnt er wirklich in meinem Herz und ich glaube auch ein bisschen in seinem, seine ganze Familie auch, sind mittlerweile wirklich sehr befreundet. Und dann hatte ich den Wagen und dann ging es weiter. Dann hat er nämlich eine Julia.
Ach komm, wir können hier mal kurz Werbung schalten.
Ja.
Togo Chekel, also es ist chekelclassics.de, ja. ne, glaube ich.
Ja.
Also es ist wirklich tatsächlich die Alpha-Werkstatt, wo ich hier auch Leute hinschicke.
Ja.
Ich sage hier, wenn du es ernsthaft haben willst, geh zu Togo Chekel. Wir haben ja auch nicht viele sonst. Dann haben wir noch Ralf Lange.
Ja.
So, und dann hört es auf.
Ja. Nee, der ist gut.
Der ist gut. Sehr gut. Muss ich nochmal Werbung für machen.
So, ja, und der hatte dann auf einmal von Alexander Furiani, der hat irgendwie eine. Also auch ein Name im Alpha-Business, ne? Der hatte eine Giulia aus Italien hochgebracht von einem italienischen Rittmeister.
Da war der hier noch in Hamburg.
Genau, hat die hochgebracht.
Einen italienischen Rittmeister?
Ja, der Erstbesitzer. Ja, Entschuldigung, der war bei der berittenen Kavallerie.
Ja, ne? Ist ja gut, wenn du das dazu sagst.
Genau, und ich war Jockey. Nein, alles gut. So, und auf einmal stand da eine weiße Giulia. Und ich fuhr da immer mit meinem Bertone hin, da stand diese weiße Giulia. Da habe ich zu Togo gesagt, die ist schon geil, die weiße Giulia, oder? Hat er gesagt, ja, die ist richtig geil. Aber das ist bloß eine 1300er, ne? Ja, ist eine 1300er. Sag mal, könnten wir nicht, wenn ich jetzt die kaufen würde, ne? Könnten wir da den Motor von der 1600er, von meinem 1600er Bertone da reinbauen und den 1300er eigentlich in den 1300er Bertone zurückbauen? Und er hat gesagt, ja klar, können wir das machen. Und er hat gesagt, ich kaufe die Giulia. So, und dann habe ich den Bertone verkauft, die Giulia gekauft und diese Giulia fahre ich bis heute. Das 1997 habe ich den Wagen gekauft.
Ui.
Fahre ich bis heute, einmal ist mir ein Reifen geplatzt, dann haben wir den Wagen, da hatte ich einen Unfall. Mhm. Dann habe ich den ganzen Wagen, der war im guten Zustand, dann habe ich den Wagen aber komplett auseinandergebaut und komplett wieder zusammengebaut, 1,5 Jahre. In der Zeit habe ich durch einen Zufall meine Frau kennengelernt. Mein Vater hat immer gesagt, ich würde durch meine Autos mal nie eine Frau kriegen oder meine ganzen Freundinnen verlieren, weil ich nur Auto, Auto, Auto. Es war genau andersherum. Ich habe durch dieses Auto meine Frau kennengelernt, durch Zufall.
Dann war es doch kein Zufall.
Genau, es war kein Zufall. Dann bin ich mit dem Auto bei Turgut aus der Garage. Nach 2 Jahren, meine Frau kommt und meine damalige Freundin, kommt in die Garage mit den Koffern. Weil wir aus der Garage in unseren ersten gemeinsamen Urlaub gefahren sind mit dem Auto. Und wir sind 5000 Kilometer gefahren. Also meine Shakedown-Fahrt war in die Toskana von Hamburg aus. So, und an der Côte d'Azur lang geknallt, echt 3 Wochen mit diesem Fahrzeug. Und seitdem ist dieses Fahrzeug zu Hause. Mhm. Ist es mein Auto? Du hast ja gesagt, der Mini ist dein Auto. Diese Giulia ist mein Auto, weil mit dem Auto sind wir aufs Standesamt gefahren. Mit dem Auto bin ich ins Krankenhaus gefahren, als irgendwie die Tochter zur Welt kam. Ja, was meine Frau mir immer noch übel nimmt. Ja, wir hätten auch ein bequemes Auto haben können, weil ich habe gesagt, nein, wir nehmen die Giulia. Und sie irgendwie mit Fruchtblase geplatzt, fährt mit der Giulia hinten sitzend ins Krankenhaus. Ja, gedacht, ich spinne. Was stimmt? So, und diese Giulia.
Ja, aber Story ist alles.
So, und die fahre ich jetzt seit 26 Jahren.
Okay. Wow.
Ist unfassbar.
Wenn man 30 Jahre lang ein Auto fährt, kriegt man dann eigentlich auf dem Führerschein auch ein H geklebt? Oder wie geht das?
Nein, A.
Ein A.
Nee, und die steht immer noch genauso da. Jetzt habe ich ein bisschen.
Welche
was.
Farbe hat
die? Ist jetzt, ich habe sie dann grau gemacht.
Okay.
Und Grigio Graphit.
Ja.
Ganz tolle Farbe. Grigio Graphit innen schwarzes Leder.
Ja.
Hat einen 2 Liter Motor drin. Ich habe jetzt mir 15 Zoll Felgen von so einem TZ draufgeschraubt.
Also den, so diese GTA-Style-Felge.
Ja, genau. Ja, nee, nicht GTA-Style-Felge, Giulia Ti Super-Style-Felge.
Ach so, ja.
So, richtig hübsch. Ja. Und dann habe ich den Arsch habe ich jetzt gelb angemalt, weil ich total auf Tazio Nuvolari stehe.
Gelb mit blauen Streifen?
Nee, gelb mit dem blauen TN. Weil das war ja sein Logo.
Ja.
So, und das habe ich mir hinten aufs Heck lackieren lassen.
Ja.
Nee, Aufkleber, also sowas lackiert man. Ja. So, und das Auto sieht fantastisch aus.
Das stimmt, ich habe es mal online, ich glaube auf Instagram zuletzt gesehen. Ich finde es auch richtig cool.
So, ist natürlich nicht original, aber es ist wirklich, das Auto ist wirklich deine, mein Auto.
Genau, genau.
Das ist also, mein Auto.
Genau, also wenn man ein Auto 26 Jahre hat, dann ist original nicht entscheidend, sondern eben das eigene Werk quasi. Ja, bei dem Auto ist wahrscheinlich dann auch alles ein bisschen optimiert,
was man optimieren konnte. Ja, aber es ist wirklich alles sehr, also es ist wirklich sehr original aufgebaut alles. Mhm. Es ist richtig und den haben wir wirklich bis zur letzten Schraube auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Und die schwierigen Sachen hat natürlich alle Togo gemacht. Aber ich habe selber auch dieses Auto mit auseinandergenommen und wieder mit zusammengebaut. Also Innenräume geht, es ist eigentlich wie ein großes Puzzle. So, und da kannst du ja wirklich alles schrauben. Es ist wirklich, der Wagen ist vom Feinsten, hat wirklich sagen, Zustand ist wahrscheinlich immer noch eine Eins. Also ist wirklich richtig gut. Richtig gut. So. So, und seitdem habe ich den Wagen nie verkauft und seitdem habe ich eigentlich gar kein Auto mehr verkauft, sondern es kamen immer nur Autos dazu.
Das ist ein feiner Zug.
Ja, das ist ein feiner Zug. Und mit dem Auto bin ich auch heute da, mit dem Spider hier. Den habe ich mir nämlich zusammen mit meinem Geschäftspartner gekauft, weil der ist ein großer Porsche-Nerd und ich bin immer Alpha-Nerd. Und da haben gesagt, weißt du was, wir können uns doch auch mal zusammen ein Auto kaufen. Weil so oft fahren wir es ja eh nicht. Und guck mal, ist doch auch für jeden günstig. Und wir machen so eine Auto-WG. Ja, okay, können wir machen. Dann wollten wir erst eine Alpine kaufen, eine gelbe Alpine 1600, die es in Hannover gab. Die war dann aber nichts. Und dann gab es bei Thurgut einen Spider. Da haben wir uns den Spider zusammen gekauft und das ist das erste Modell praktisch, was wir zusammen haben. Und es hat so gut funktioniert, dass wir uns gleich danach wieder ein Auto gekauft haben, und zwar eins bei dir, weil die Alpine.
A310.
Den A310. Ja, so, die haben wir dann auch zusammen gekauft. Und dann fingen wir an, so eine kleine Sammlung aufzubauen. Mittlerweile haben wir 4 Autos zusammen, kam so jedes Jahr eins dazu. Auch zusammen haben wir eine Alfetta GTV6, eine rote, erste Serie, Baujahr 1980, von den ersten paar hundert Stück. Dann haben wir vor 1,5 Jahren, kam der letzte Wagen dazu, zumindest was die Gemeinsamkeit angeht, ein schwarzer Lancia Monte Carlo. Den aus erster Hand, 70.000 Kilometer von einer Frau aus der Schweiz, haben wir...
Zweite Serie.
Also ist nur ein Monte Carlo, ist kein Beta Monte Carlo mehr. Und der hinten diese Stege hat wieder Merak.
Ja.
Das ist fantastisches Auto. Ich muss dazu sagen, die GTV habe ich blind gekauft. Die habe ich an meinem Geburtstag gekauft und das Zulassungsdatum, das originale Zulassungsdatum ist der Geburtstag von Ralf. Ja, also es ist wirklich saulustig. Die haben wir blind gekauft, dann wurde die irgendwann angeliefert und dann war sie da. Und ich wurde nicht enttäuscht, das ist ein richtig toller Wagen. Und den Lancia Monte Carlo haben wir bei der Oldtimer-Galerie in Toffen bei einer Auktion gekauft. Auch ungesehen und auch nicht enttäuscht. Der Wagen ist im Erstlack, der Wagen hat alles original, alle Originalaufkleber, ist unberührt. Ist in einem fantastischen Zustand.
So. Das Auto finde ich wahnsinnig schön. Das
ist meiner wahnsinnig
absoluten
schön.
Favoriten, weil der so kompakt ist und trotzdem eben
und welcher ein Motor ist da drin?
Das ist der
gleiche wie ein 4-2er.
Genau, das ist der 2 Liter Motor.
Motor.
Ja, ganz toller Wagen hier
hängt
von dem.
Hängt schräg drin. So. Ist auch nicht so witzig, wie der da hinten drin hängt. Ne?
Ist komisch.
Ja,
ist komisch.
Wenn du aufmachst. Ist geiles komisch. Auto, Lancia. Habe ich nie gehabt. Ich hatte auch ein paar Lancias selber. Ein Beta Monte Carlo hat es nie, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist mir keiner über den Weg gelaufen oder so. Fand ich immer geil. Ich finde ihn noch besser in einer anderen Farbe, wenn du Kontrast hast.
Ja.
Beim Schwarz fehlt mir der Kontrast zu dieser schwarzen Kunststoffmaske und so.
Ja.
Ich finde ihn sehr geil in Silber oder in Weiß, so, wo du so richtig die schwarzen Teile alles
siehst. Ich stand
in Bremen auf der Messe, stand geil dieses Jahr einer in Blau.
Ja.
Fand ich super schön und ich finde, das ist halt auch noch einigermaßen bezahlbares Auto.
Ist
trotzdem optisch, finde ich, ein super Hingucker und extrem eigenständig.
Ist ein ganz toller, fährt sich richtig gut. Sieht unfassbar gut aus, muss ich echt sagen. Also du siehst ich mache auch viele Fotos von dem Auto, es ist wirklich ein fantastisches Design. Aber wenn der Wagen live vor dir steht, schnallst du ab. Das ist so bildschön.
Ja,
das ist bildschön.
Und kannst du da drin gut sitzen?
Nee, ich kann komischerweise, in der Alpine ist folgendermaßen. In der Alpine, die ja eigentlich noch kleiner wirkt, kann ich von der Länge nach super sitzen, da fehlt es mir bloß ein bisschen bei der Höhe.
Aber hallo.
In dem Lancia fehlt es mir nicht bei der Höhe, aber da sind meine Beine zu lang. So, da habe ich, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, weil Ralf ist auch relativ groß, wir haben eine Nabenverlängerung drin, weil sonst kommst du mit deinem Lenkrad und den Knien durcheinander, weil du sitzt ja in italienischen Autos immer drin wie so ein Frosch. So, und da kommst du durcheinander, deswegen haben wir das Lenkrad jetzt ein bisschen näher zu uns, aber das ist das Einzige an dem Auto, was nicht original ist, ist tatsächlich ein 2 cm Spacer am Lenkrad. Das ist das einzige nicht originale Teil. Also du würdest dieses Auto lieben, weil es ist wirklich, da ist gar nichts an dem Auto. Das ist gar nichts. Das ist genau so, wie er sein soll.
Also und schwarz Bild ist ganz selten. Ich habe heute gesehen auf deinem Facebook-Profil im Hintergrund und habe gedacht, oh, hoffentlich hat er das Auto.
Ja.
Aber war fast klar, dass es so ist.
Ja. Super schön. Ja, ganz toller Wagen. So, aber du siehst schon, da kam ein Lancia auf einmal und ein Alpine. Und Ralf mit seinem Porsche-Nerdtum, wirklich, also Ralf fährt schon seitdem er knapp über 30 ist, hat er einen ganz schönen 911er, ein F-Modell gefahren, in Albert Blau, ganz toll, fand ich faszinierend, aber bei mir war Porsche immer so ein bisschen...
Albert Blau,
keine
Farbe Albert Blau, so ein mittleres, stechendes Blau.
Also und ich glaube,
kann man gar nicht beschreiben.
Und es geht, das hieß deswegen Albert, glaube ich, weil irgendein König.
König Albert.
Ja, entweder war es ein Schwede, ein Norweger oder irgendwie ein Belgier oder so.
Belgier,
okay. Der hat das war Albert Blau, das war seine Hausfarbe und dann haben die Farbe danach benannt. So, also ganz toll, ganz toller Wagen. Und ich habe halt Ralf mit Alpha infiziert und auf einmal hat Ralf immer von Porsche erzählt, von Porsche und ich irgendwie so, oh Gott, Porsche. Weißt du, so, weißt du, 911er Porsche gut finden, ist ja so ein bisschen so wie FC Bayern München-Fan sein. Ne? Alle finden den
gerade in
gut.
Hamburg.
Alle finden den gut. So. Mhm. Ich hatte aber irgendwie...
ein bisschen zu Recht.
Ja, ja. So, eben. Und deswegen, es gibt eine ganz sensationelle Headline einer amerikanischen Porsche-Anzeige. Da steht irgendwie drauf, es ist wie Kinder haben. Du weißt nicht, wie es ist, bevor du welche hast.
Ne? Ja.
So, und genauso ist es mit dem Porsche, weil natürlich stehe ich voll auf Alpha und bin wirklich Alphisti und das letzte Auto, was je gehen wird, wird diese Giulia sein. Aber auf einmal fand ich Porsche irgendwie ganz geil. So, und dann nicht so irgendwie, hey, ein oranger Targa mit Pepita, da war ich überhaupt nicht drauf, weil es war mir irgendwie zu schön, weil es ist wie so ein roter E-Type oder eine hellblaue Pagode, sowas fährt man einfach nicht. Ja? So, und dann habe ich einen Kumpel von einer befreundeten Agentur aus München, der hat auch ein Autonerd und der hatte so einen alten Renn-Porsche aus den 60ern, einen Elfer. Mit Beulen, mit Stretches, mit Kiesbettschäden und was weiß ich was. Ne?
Mit Geschichte.
Mit Geschichte und der hieß Bastard bei ihm immer. Ja, das ist mein Bastard. So. Mit dem fahre ich auch ab und zu meinem Salzburgring und so, den finde ich ganz geil. Und den fand ich ganz gut. Und dann ruft der tatsächlich an und sagt, durch einen Zufall, und sagt irgendwie, du fandst doch damals meinen Porsche so ganz gut, als ich dir die Bilder gezeigt habe. Ich muss den verkaufen. Ich muss den verkaufen. Willst du ihn haben? Nächste Woche geht er auf Mobile. Ich schicke dir die Bilder und mit dem ganzen Drum und Dran. Du hast Vorkaufrecht. Wenn du den haben willst, kriegst du ihn. Mhm. Oder ich verkaufe auch übrigens noch einen grauen 964er C4. Den könntest du auch haben. Ich so, okay. Ja, genau, so einer, wie der drüben steht. Und dann habe ich mir die angeguckt und habe gesagt, ey, nee, der 964er ist es nicht, aber der Porsche ist richtig geil. Also der war auch mit Käfig und was weiß ich was allem. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du hör zu, Florian, ja, ich nehme den. Und er hat gesagt, alles gut, klar, ich nehme den raus bei Mobile oder beziehungsweise ich lade es gar nicht erst hoch. Ja, du kriegst den. Dann habe ich mir meinen ersten Porsche gekauft, ohne jemals in einem 911er gefahren zu sein. Und ohne ihn je gesehen zu haben. So, ich hatte dieses Auto nur auf dem Foto gesehen. Und dann wurde der irgendwann eine Woche später mit einem zweiten Satz Felgen, wo Rennreifen drauf waren, in Hamburg bei mir in der Nähe von der Kirche abgeladen. Da kam ein VW-Bus, was weiß ich, hinten dran so ein Trailer. Und dann stand da mein Porsche drin, noch mit Miesbacher Kennzeichen. Und dann rollte der da runter vor der Kirche und ich hatte wirklich eine Erscheinung. Und fuhr zum ersten Mal in diesem Auto dann eben von der Kirche, das war da so Püsseldorf da, ich weiß nicht, wie die heißt, von dem Platz da, wo auch immer der Markt ist, fuhr ich dann um die Alster nach Hause, ja, nach Eilbek. Seitdem bin ich hin und weg von diesem Auto. Es ist ein 1965er Short Wheelbase Ex-Rennwagen aus Amerika. Eigentlich der rasant beige, irgendjemand hat den mal lackiert in BMW Malaga-Rot. Und dann
das ist so ein dunkles
ganz, Burgund. Das ist so wie Burgundi, aber halt nicht das, ganz.
BMW Malaga Rot ist ja das deutsche Faccio.
Ja, ein bisschen, ja, ein bisschen, ja. Und dann habe ich den noch ein bisschen optimiert und seitdem fahre ich den. Das ist ein richtiges Rennauto, der hat keine Teppich, der hat Makrolonscheiben, der wiegt, glaube ich, 910, 920 Kilo. Hat einen 2,2S-Motor drin mit gut 180, 190 PS, ist eingetragen mit 230, bin noch nie gefahren, weil bei 200 fliegen dir schon, du blutest schon aus den Ohren. Ja, es ist ein fantastisches, es ist eine richtige Maschine. Es ist eine richtige Maschine, die ich sehr gerne fahre, die wirklich meine Leidenschaft zum Auto voll rausbringt, weil er ist wirklich scheißschnell. Er ist wirklich richtig schnell. Autobahn nervt. Ich war neulich bei so einem Autotreffen, da war auch Tobi dabei. Ja. Und die sausen dann mit ihren Porsches dann natürlich mit ihren G-Modellen so 180, 200 irgendwie über die Autobahn. Das macht jetzt mit dem nicht so viel Spaß. Ja? Aber ja, du bist echt weich. Und der hat natürlich auch der hat Hosenträgergurte, 4-Punkt, 5-Punkt. Du sitzt da drin, du bewegst dich überhaupt nicht. Du kommst ja nicht mehr ins Handschuhfach.
Ja, soll man ja auch gar nicht auf der Rennstrecke.
Ja, genau. Aber es ist wirklich eine fantastische Maschine. Und dann kam noch kürzlich dazu ein Auto, in was ich mich auch wiederum verliebt habe und gekauft habe, ohne dass ich es gesehen habe. Und zwar ein G-Modell, ein 911 SC in Farngrün.
Sehr geile Farbe.
Das ist eine fantastische Farbe. Sie soll es auf Coupés noch nicht mal 10-mal geben auf der Welt.
Ist so ein bisschen wie dieses, das ist ein sehr leuchtendes Grün für unsere Zuhörer, so ein bisschen wie dieses alte Speedway-Grün aus den 70er Jahren von Porsche. Also relativ kräftiges Froschgrün.
Ja, das ist wirklich. Und das war eben, das gab es auch nur ein Jahr lang. Es gab es nur 1978. Targas gab es ein bisschen mehr.
Wie du vorhin erwähnt hattest, der hatte mal einen farngrünen Targa.
Ja, genau. Ja. Ganz toll, ganz toll. Das ist auch das Auto vom Prospekt. Ja. Auf dem Prospekt 1978 ist ein farngrüner Targa drauf.
Und mit, ein rotes Coupé.
Ja, genau. Mit Hackmesserfelgen.
Ich habe vom G-Modell, das ist meine Leibspeise, alle.
Ja.
Alle Prospekte von 1974 bis 89, jede Farbkarte, jeden Sonderkatalog, jede Preisliste, alles. Ich liebe das G-Modell.
Es ist auch ein tolles Auto. Ich kann auch gar nicht verstehen, dass da so viele Leute so ein Backdate draus machen. Ist in der Szene sehr beliebt.
Nee, das ist aber gut. Das ist so eine eigene Szene.
Ja.
Ich sage immer hier auch hier mit Logo-Friedhof auf der Seitenscheibe.
Ja.
Die haben dann irgendwie 70 Outlaw-Aufkleber und meinen, weißt du, ist auch nicht mein Thema. Ich kann es auch nicht.
Habe ich auf dem Rennwagen aber auch, muss ich zugeben.
Ja, das auf dem Rennwagen. Wenn es ein Rennwagen ist, der auch noch ein echter Rennwagen ist, also wirklich als Rennwagen benutzt worden ist, dann hat es noch irgendwie. Das ist so eine also das passt. Es passt dir, die beiden Sachen passen zusammen. Aber wenn ich mir einfach einen Porsche 911 SC kaufe, den vorne tiefer lege, hinten zu breite Felgen drauf mache und schmiere mir die ganzen Seitenscheiben mit Aufkleber zu und bin dann Outlaw, da komme ich nicht drauf klar. Das ist so, das ist, ich sag mal, Logo-Friedhof.
Ja, aber klingt so ein bisschen wie ein Harley-Ersatz, ne?
Ja, also, weißt du, ganz ernsthaft, das ist so eine eigene Szene, kann ja auch jeder machen.
Ist ja in Ordnung. Du, ich bin da mittendrin.
Jeder macht das, wie er das lustig ist.
Ja.
Ich stehe total, also ich finde so richtig Stock. Also mir würde das Herz aufgehen, wenn halt ein farngrüner 911 SC mit Hackmesserfelgen vor mir steht, der so aussieht, wäre gerade aus dem Prospekt gefallen und dann so eine Patine hat, da schmelzt sich dahin.
Ja.
Boah, da ist alles vorbei.
Ja.
Das ist geil.
Aber
jeder hat da seinen Ansatz.
Ja, ja.
Also man muss mal sagen, das klingt immer so radikal. Ich bin gar nicht so radikal. Also jeder soll sein Ding machen und ich mache meins und es ist in Ordnung. Also jede Szene hat da die Berechtigung. Aber ich finde es halt irgendwie, mir gefällt es nicht.
Ja, so ein eigener Geschmack. Ne?
Es ist ein eigener Geschmack. Es ist eine tolle Szene, muss ich sagen.
Logo-Friedhof-Szene.
Die Logo-Friedhof-Szene von mir aus. Ja, es ist eine tolle Szene. Ich habe da ganz viele.
Das ist der nächste Aufkleber, der in der Scheibe steckt. Den dann drauf Logo. Dieses ist ein Logo-Friedhof.
Nee, ich habe auch hier die Jungs, die immer hier diese, wie heißt diese Marke, diese Hemden? Camp David, das ist auch so Logo-Friedhof.
Boah, das ist aber ein Tat.
Ist auch Logo-Friedhof.
Ja, gut. Ein Kumpel von mir sagt immer, die Beschriftung der Menschheit geht voran.
Ja, ja. Ich habe mal Logo-Friedhof, Hemd. Guck mal, da läuft ein Logo-Friedhof rum.
Nein, es ist immer so, ich finde, ist eine ganz tolle Szene, sind ganz liebe Menschen.
Das hat mir den Menschen
geil ganz zu tun. Interessante Menschen und die denken halt alle, sie sind ein bisschen Rennfahrer und ein bisschen Outlaws. Das ist halt geil. Ja, es ist geil. So, ja, weißt du? Guck dir die 80er Jahren an, wie da die Autos aussehen. Die haben auch alle gedacht, irgendwie sie sind am Wochenende auf dem Ring. So, aber ein Auto habe ich noch vergessen. Das habe ich seit meinem 50. Geburtstag.
So alt bist du schon,
Quatsch. Ja, bin ich.
Also noch nicht so lange, ne?
Ja, ja, noch nicht so lange.
Noch nicht so lange.
Ich habe einen Opel Manta GTJ. Ah,
nein!
Ja, mit Katzentreppe, ne?
Mit Katzentreppe, die aber neulich auf dem Weg nach Sylt hinten weggeflogen ist.
Ah, oh, scheiße.
Hast du ja, die sind doch
nein, die ist weg.
Normalerweise.
Die ist weg.
Nee, die wurden doch zum Teil nur gesteckt. Die stecken
die sind gesteckt. Die sind, die sind gesteckt und an zwei Sachen sind sie geschraubt.
Aha.
So, ja. Ein silberner, den habe ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Von Kumpels. Es ist ein silberner Opel Manta GTJ aus erster Hand mit einer roten Kunstlederausstattung, mit dem 100 PS Motor drin, den ATS-Felgen 13 Zoll drauf, 6,5x13 oder 6,5x13, mit Katzentreppe, die jetzt nicht mehr da ist.
Also auch für unsere Zuhörer, Katzentreppe sind diese Jalousien, die hinten auf die Heckscheibe geschraubt werden.
Ja.
Das ist sportliche Optik und Aerodynamik, so dass wir sagen halt Katzentreppe, so weil der Katze kann das schön hochlaufen.
Die Amis sagen Lufer dazu.
Ja, ist so mega geil, mega geil.
Ist Katzentreppe ist cool. Ist ein Spitzenauto, ein wirkliches Spitzenauto. Hätte ich nie gedacht. Er hat sich in mein Herz gefahren, weil er wirklich zuverlässig ist, also wirklich Opel der Zuverlässige.
Das trifft auf den total.
Und der ist so einfach und der ist so. Und ehrlich gesagt, wie gesagt, sind ja einiges an Autos und es macht Spaß. Und alle Menschen, also es gibt immer wieder andere Menschen, die auf diese Autos reagieren. Und bei dem ist die Schnittmenge zu den anderen Autos relativ klein. Mhm. Also, weil es ist wirklich ein ganz, ganz exzellentes Auto, wo wirklich, da kriegst du Sprüche so, ey Digga, weißt du, so auch so vom Bauarbeiter, ne? So, ey Digga, weißt du, Porsche fahren kann jeder, das ist ein Manta, du, das ist der letzte Überlebende, so, super, und guck mal an, der hatte noch nicht mal ein Radio drin, der Wagen ist wirklich auch aus erster Hand.
Aber GTJ ist ja auch die Sparversion gewesen,
ja.
War die sportliche Sparversion.
Ja, hat aber das Armaturenbrett, das GTE, hallo, ja. Und auch
das
die
das J steht wahrscheinlich
für Junior.
Junior, genau, gab es ja auch als Opel GT, gab es ja auch den GTJ, der auf einmal statt Chrom alles schwarz hatte.
Genau.
Ja.
So, wenn du in der Agentur dann mal so richtig Stinkstiefel warst an einem Tag und alle dich hassen, kommst du am nächsten Tag mit dem Manta und dann geht den Menschen das Herz wieder auf. Ne? Ich glaube, dann kommen sie wieder. Dann
ja, es ist eh so. Das, mit dem Auto ist wirklich, es ist ein neidfreies Autofahren. Das, aber auch bei dem Spider oder so. Ne? So ein Spider, ich finde ja, ein Cabrio muss es, ein echtes Cabrio darf es nur als Cabrio geben. Das ist so eine Philosophiefrage. Ich finde, du kannst keinen, also eine Pagode ist zum Beispiel ein echtes Cabrio, weil den gibt es nicht anders. So. Mhm. Ich komme bei manchen Engländern schon durcheinander. Ich finde auch zum Beispiel, der E-Type ist kein Cabrio, der E-Type ist bitte ein Coupé. Mhm. So, und natürlich ist ein E-Type Cabrio sensationell, aber es ist eigentlich bitte ein Coupé. Triumph ist ein Cabrio. Ja. So. Das ist eben mit dem Opel auch so ein schönes, neidfreies Fahren und der ist toll. Der fährt gut, der sieht irgendwie auch, wenn du diese ganze Image-Nummer mal wegnimmst, die der dann in den 90er Jahren auf einmal bekommen hat, das ist ein echt schöner Wagen. Das ist ein B, der sieht richtig gut
Manta
aus.
B, wem sagst du das? Ich fand ihn immer, bei meinem Großvater, der Mieter, der letzte im Haus damals, mein Großvater gelebt hat, der hatte ein Manta B Berlinetta.
Oh.
Und zwar in weiß mit rotem Velour und schwarzem Vinyldach.
Mhm.
Und das ist ein elegantes Auto, auch wenn du von die Seitenlinie mit diesen feinen Chromleisten und dann hat er diese Sportfelge mit diesen chromen Ringen in den Radkappen und so. Ganz ernsthaft, auch ein Manta B ist stilistisch ein richtig hübsches Auto.
Und der Berlinetta ist auch schön, weil der hat eine richtig schöne, wertige
Innenausstattung. Und was ich besonders geil finde, es gab ja der habe ich immer drauf gestanden, aber ich käme nie auf die Idee, es mir zu kaufen, weil ich es ganz komisch, ist der... In England heißen die Opel oder waren die Opel-Ableger die Vauxhalls.
Ja.
Und da gab es einen Cavalier, eine Limousine. Die hat ist eigentlich ein Ascona, aber hat die Manta Front.
Ja, ganz gut.
Genau. Ganz geil.
Genau, ganz geil. Gibt es aber auch es gibt auch ein paar Leute, die bauen sich ihre Asconas um und haben auf einmal vorne eine Manta A-Front dran, ne? Totschick.
Doch, weil. Jetzt muss
Ascona
ich lügen. Der Kombi, der Ascona Voyage. Voyager. Der Voyage. Ja. Der Voyage. Der Voyage hieß der und der hatte die Front ja.
Nee.
Oder? Doch, nee. Und zwar nee. Nicht als nee. Deutsches Modell, nee. Sondern ich hätte jetzt was gesagt, als australisches oder englisches. Nämlich genau das, was du sagst.
Nee.
Gut, du weißt das vielleicht.
Das sind Umbauten.
Bitte?
Das sind Umbauten gewesen. Den gab es übrigens, wo wir gerade bei dem Thema sind, den gibt es als ganz geile Version, als US-Version mit Holzfolie an der Seite und mit Roofrack aus Chrom.
Der Voyage?
Die Voyage.
Ja, totschick.
Geil.
Ja.
Schönes
Auto. Ja. Zweitürig.
Ganz toll. Ist, also man verbindet ja Opel gar nicht so mit Styling, aber das ist ein richtig geil gestyltes Auto. Du siehst ihn, denkst dir, Alter, Wahnsinn. Wenn du das Markenlogo wegmachst.
Ja, und deswegen der Manta auch. Der fährt auch, der liegt auch richtig gut. Also du weißt auf einmal, warum die Jungs den so gefahren sind. Ne?
Ja. Der fährt ich super. Ich bin hinten drin natürlich unangeschnallt, ohne Gurte. Ja, nee, das bin ich mir nicht sicher. Das würde mein Vater jetzt sicher sein können. Aber damit nach Spanien gefahren, weil mein Vater hatte so ein Auto damals als Neuwagen. Habe ich neulich auch mal gepostet. Meine Mutter hat immer noch die Neuwagenrechnung davon in Gelb. Schöne Bilder gibt es da mit mir im Kofferraum und irgendwie mir davor, so ganz klein. Das war für meinen Vater damals der Wahnsinn, diesen Manta zu haben. Ja. Ne? Also 76 hat er den gekriegt, hatte zwei Stück davon, weil bei dem ersten ist irgendwie nach ein paar Monaten schon einer hinten drauf gefahren, da hat er neun gekriegt und das Auto war top. Also super schön und natürlich, wenn man damit vorgefahren ist, das war 1976 schon echter Hingucker. Ja. Ne?
Es gibt natürlich auch komische Mantas, ne? So ein 1,2er mit 60 PS oder so. Das ist
so eine Karikatur von der Sache, ne?
Das ist dann geht dann nicht mehr.
Ne? Das ist so irgendwie bewegt sich nicht. 145 Höchstgeschwindigkeit im Rückspiegel. Aber weißt du, was ich geil fand? Ich fand sehr geil gerade die Bezeichnung neidfreies Auto. Das finde ich, ist wie mit meinem Mini. Es fühlt sich auch mal so an, wenn ich mein Mini fahre. Die Leute lächeln immer, hallo, hihi, aber das erzeugt keinen Neid.
Nee. Bei den Porsches ist es manchmal ein bisschen komisch.
Das Faszinierende ist, ich fahre ja, also mein Jobbeat ist ja leider, was heißt leider, ich liebe ja meinen Job, ich fahre ja jeden Tag irgendwie ein anderes Auto. Und das Interessante, ich bin immer der gleiche Jens, aber wie reagieren die Leute auf dich?
Das stimmt.
Du sitzt im Porsche, also hey, 94 und so, weißt du, bist du so der, keine Ahnung, du merkst richtig, wie die Leute neidisch sind. Das ist so eine deutsche Tugend, glaube ich, die mir nicht so gut gefällt.
Das stimmt, da kann ich auch vieles überzählen.
Du bist immer der Gleiche, und sitzt im anderen Auto.
Aber es gucken auch so schön andere Leute. Also wenn ich mit der Giulia fahre, ne, da gucken tatsächlich auch ältere Herren so, und Frauen finden das auch ganz toll, das Auto, auch ältere Semester, weil das war halt damals, ich habe immer so einen Hashtag drunter, der schreibt immer so drauf, M5 of the 60s. Weil das war das heißeste Ding, das war die erste sportliche Kompaktlimousine. Und da gucken die alten Herren und sagen, oh Mensch, guck mal hier eine Giulia, die erkennen die auch. So, Spider findet eh jeder gut, ist einfach ein toller, auch neidfreier Wagen. Ja. So. Den Renault denkt jeder irgendwie, das ist ein Quartettauto, den habe ich noch nie, da siehst du den Augen wirklich an, dass die den noch nie live gesehen haben. Ja. Mhm. Bei dem Lancia siehst du auch, die wissen nicht, was das ist, das ist ein Maserati,
was ist das
für ein Auto, das checken sie nicht. GTV gucken nur die Kenner. Weil GTV ist ja schon so ein bisschen Prollauto, ne? GTV ist ja eigentlich so ein italienischer Manta. Natürlich ist eine GTV, eine Alfetta natürlich, wenn du die jetzt vergleichst mit dem Manta, siehst du auch, warum. Das sind wirklich, das eine ist halt Pommes Currywurst, und das andere ist halt wirklich ein exquisites italienisches Gericht. Ja. Genau. Ja, und du weißt wirklich irgendwie,
Pizza, ne?
und wenn dann der wenn dann der Busso-Motor sinkt, dann weißt du einfach, das ist einfach der Hammer. So.
Ich kriege übrigens einen sehr geilen, der hat ein Getriebeproblem, der Besitzer sagt, nee, da ist nichts mit. Jetzt steht das Ding ewig zerlegt, weil es die Teile nämlich gar nicht für das GTV-Getriebe alle gibt, für das 6er. Auto steht bei MF Motors, ewiges Getriebe raus. Ich kriege noch einen Gleich. Noch einen GTV6, der neu als Neuwagen bei Gleich ausgeliefert worden ist, mit lückenlosem Scheckheft. Ein deutsches Auto in schwarz mit beigem Leder.
192 PS, 2,9 Liter. Ne, 2,6 Liter.
Nee,
2,8.
2,9.
Ja, nee, 2,8.
Nein, 2,8. Der hat über 3 Liter.
Nee, kann er nicht haben. Dieter Gleich.
Nee, der hat 2,9 Liter.
Ja, und 190 PS. Richtig schnell.
Richtig schnell und klingt auch betörend. Geiler. Und bei Gleich ausgeliefert mit Checkheft von Gleich mit allem drum und dran. Ja, steht ewig in der Werkstatt, aber andere Geschichte.
Nee, toller Wagen. Ja, aber das ist schon gut, die Reaktion der Menschen.
Da sind ja großartige Fahrzeuge dabei. Also,
ja, das macht schon krass.
Vor allem, wie gesagt, das hat uns, da habe ich heute noch dran gedacht, als ich hierher gefahren bin. Italienische Autos haben wir recht selten besprochen tatsächlich. Immer nur dann, wenn wir vielleicht auch im Quartett-Roulette das Thema mal berührt haben. Aber jetzt hier jemanden sitzen zu haben, der ja so eine umfangreiche italienische Historie hat, sehr gut. Das war ja komplett Mercedes-frei heute.
Und da kommt das Wort doch noch.
Ja, aber ich muss jetzt sagen, deswegen habe ich mich vorhin noch in die alte S-Klasse reingesetzt. Die Autos, die ich gerade habe, entweder alleine oder mit Ralf zusammen, Das sind ja alles eigentlich sehr sportliche Autos. Ne? Die Porsche ist natürlich super sportlich, alle anderen sind Coupés. Ja, und der Giulia ist eigentlich auch ein sportlicher Wagen. So. Manchmal denke ich mir, in der Sammlung fehlt was Großes, Schweres, Gediegenes. Ne? Also ich hätte gerne auch mal ein anderes, weil bei dem Manta ist es gerade so passiert.
Alpha 6?
Ja, aber nee, ich will noch ein, ja, das ist aber eigentlich, ein Alpha 6 ist eigentlich der fast schon der kleine Maserati Quattroporte. Ne? Die erste Serie.
Ja,
so, und mit dem ersten links hinten Dogleg und wirklich ja. Dann mit drei, nee, mit, glaube ich, war der nicht sechs Einzelvergaser?
Die erste Variante?
Ja, und hat, genau. Also das ist ein Rennauto.
Ja,
so,
ja.
Und hat ja nicht Transaxle, der hat ja noch ein völlig anderes
genau.
Getriebe. So, nee,
viele
aber,
denken immer, es wäre eine langgezogene Alfetta.
Nee, Quatsch, nee, hat nichts miteinander zu tun. Gar nichts miteinander zu tun. Nee, ich denke eher an so was Schweres. Ne? Weil es ist dann ein anderes Autofahren. Ich merke auch zum Beispiel, wie mich der Manta entschleunigt. Ja, aber im Rennporsche wirst du natürlich immer schnell fahren. Nee, aber eine S-Klasse. Ja, so ein Ding mit Lenkradautomatik, finde ich schon mal ein Wahnsinn. So.
Also wir reden hier von dem 118er.
Ja, der ist so toll. Ein schöner Strich 8er.
108er, Entschuldigung.
Ein schöner Strich 8er, schöner Strich 8er mit einem gerne 250er.
Ja? Steht nur 220 Diesel.
Ja, das ja, das ist ja, aber ist, der ist wahnsinnig schön, der Wagen. Der braucht eine souveräne Kraftentwicklung. Also wenn ich an was Gediegenes denke, okay. Denke ich an eine souveräne Kraftentwicklung.
Ja. Also ein 220 Diesel hat eine souveräne Kraftentwicklung, sie ist nur sehr langsam.
Ja, und lieber tot als Schwung verlieren, ich weiß das. Ne?
Nee, die sind schneller, wie man denkt.
Ja, aber das willst du nicht haben.
Doch.
Das ist nicht mein Ding.
Nee, okay, das verstehe ich.
Das ist nicht mein Ding, das nagelt mir auch zu sehr. Das ist es nicht. So, aber so ein Strich 8er oder von mir aus ein 6er Coupé, aber Automatik. So, ja, ich
aber es ist sowas, schon keine Limousine mehr.
Ja, aber es ist groß und schwer und du hast nicht so Bock, nur schnell zu fahren.
Warum oder nicht ein 7er?
Ja, auch nicht so schlecht.
So einen frühen 7er mit Blechnase?
Ja, auch sehr gutes Auto. Oder was ich auch gut finde, ist das große Fiat-Coupé, den 130er. Den finde ich auch fantastisch.
Ja, aber das,
ja. Ja, ist ein mega fantastischer Wagen. Fantastischer
ganz
Wagen.
Ganz ja. Komplett unterschätzt.
Aber ja,
Limousine auch.
Gebe ich dir recht, Jens, aber finde mal einen guten.
Ja, wahrscheinlich schwer, ne?
Ja, 130er ja. Schon.
Oder wir machen bei Opel weiter oder bei Ford weiter. Fand ich ja gut hier im Podcast mit Helge, was der alles von seinen Opels und Fords und was weiß ich was erzählt habe. Ich finde ja auch irgendwie ein Granada, ein Konsul oder so, oder ein Commodore oder ein Admiral oder so. So einen schweren Opel finde ich auch gut.
Also ja, dann ist der schade, ich wollte dir gerade ein Auto anbieten, aber der wird dir dann wahrscheinlich auch vielleicht ein Ticken zu leicht sein. Aber Jens möchte den wahrscheinlich auch gerne haben. Maserati 430.
Spitzenwagen, aber eigentlich nichts anderes als eine moderne Interpretation der Giulia. Also es ist einfach ein scheißschnelles, kleines Limousinchen.
Genau, ist kein schwerer.
Übrigens auch mit Dogleg. Also
ja, super Auto.
Schwarz, Lederbeige.
Super.
Komplett rostfrei.
Ja, glaube ich dir. Es ist ein fantastischer Wagen. Nein, ich brauche, oder was auch noch gehen würde, ist ein SLC. Ein SLC.
Ui, ja, der hat auch das Fahrgefühl.
Ein SLC in der Kackfarbe. Hm? Weißt du, es gibt so ein Beispiel, es gibt so ein ganz komisches Gelb-Grün-Hell.
Mimosengelb.
Das ist so ekelerregend.
Mit Innengrün.
Natürlich.
Ich habe einen Mimosengelb mit innen drin Karo-Braun. So karamellbraun mal verkauft.
Ja, es ist wirklich so grausig. Es ist aus wie dein BMW 525
in diesem Mimosengelb, das sind so Farben. Oder wie dieses Kalodiengrün, dieses von Mercedes, das helle Grün. Da denke ich immer an diese Badezimmer in 70er Jahren, wo du reinkommst und denkst, Alter, wer hat die Kacheln, Kamera?
Aber wenn du das siehst, Coole, von dem, was du erzählst, wenn du vom SLC redest, SLC ist auch das einzige Coupé, was ich kenne, was sich nicht fährt wie ein Coupé, sondern wie eine Limousine. Weil der durch diesen etwas längeren Radstand, der hat ja nichts vom Fahrgefühl eines R107.
Ja.
Der fährt sich komplett anders, irgendwie auch ein bisschen so schiffig.
Ja, aber finde ich richtig, richtig gut.
Aber auch da, Problem, finde ich in richtig guten Zustand.
So,
alle runtergeritten, weil die nichts wert waren. Und lustigerweise, du hast ganz oft SLCs auf dem Markt, die haben extrem hohe Laufleistungen und durchgelutscht. Beim 107er eher nicht. Aber der SLC war immer ein Langstreckenauto. Da haben die Leute gekauft.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Mit dem fährst du echt einmal um die Welt.
Und der Riesenvorteil daran ist, dass du deine Jalousien in den Fenstern nicht verlieren kannst, weil die zwischen den beiden Fenstern sind. Das ist ja auch eine verrückte Konstruktion.
Aber fantastisch.
Ja. Es sind aber auch viele SLCs mittelmäßig geschlachtet worden, ne? Weil du halt...
Ja, Teile.
Man denkt ja immer nur, der ist ja nur in der Mitte länger. Heck und Front ist identisch mit R107. Nee.
Der Heckdeckel ist anders.
Nein, ist dasselbe.
Oh, Stoßstange
ist dieselbe, alles dasselbe. Du kannst einen 107er in SLC schlachten und die Stoßstange, hast du die chromische Stange für dein US-Modell zum Umbauen.
Okay. Ich hätte jetzt gesagt, der Heckdeckel ist anders.
Ist nicht. Ist okay, gleich.
Wenn du das
Heck und Front ist nur die Mitte, ist länger.
Es ist unfassbar gut. Es ist auch wirklich, du sitzt.
Nee, das ist auch ein Auto, das musste ich mir schön saufen.
Ja, musst du.
Ich habe immer gedacht, die Proportionen stimmen gar nicht. Also, wenn so ein Hund lang zieht, so ein Dackel oder so, warum ist der mit dem langen. Ich fand es immer, ich mag den heute auch. Also, ich mag den optisch schon.
Ich hab so einen gehabt.
Also was den gut tut, sind übrigens nicht originale 15 Zoll Felgen, weil dann stimmt die Proportion wieder.
Ja, aber ganz wichtig, finde ich, bei einem so einem Mercedes, der braucht die Stahlfelgen mit der farblichen Kappe. Weil der dann ist er sofort bei mir 10 Jahre älter. Mhm. Der sieht das so stimmt. toll aus. Der sieht
klassischer aus.
Die sieht so toll aus. Mhm. Weil du gerade sagst, du musstest dir den schön trinken. Ich habe ja auch mal 4 Jahre in Spanien gelebt und war bei der Marke Seat. Ja, da war ich Marketing-Kommunikationsleiter. So, und da hatten wir einen sehr, sehr guten Designer, mit dem bin ich auch heute noch befreundet. Das ist Luc Donkerwolke. Luc Donkerwolke ist ein Belgier mit tausenden von Nationalitäten, spricht irgendwie 5000 Sprachen.
Ist das nicht bei Renault heute?
Nee, der ist nicht, nee. Der war bei Audi, hat einen Audi A2, glaube ich, gemacht. Dann hat er den Lamborghini Murcielago und Gallardo hat er gemacht.
Ja.
Dann kam der zu Seat. Und dann ist er von Seat zu Bentley und dann war er jetzt bei Kia, Hyundai und so weiter. Er ist ein totaler Autofreak und der ist wirklich fantastisch. So. Und der hat gesagt, richtig, richtig gutes Design hat immer etwas, was stört. Und dann wird's gut. Und dann habe ich gesagt, was meinst du? Und dann hat er gesagt, ja, guck mal hier. Bei einem Montreal stören, da ist was unproportioniert und das stört. Oder guck mal hinten, Lancia Stratos an, wie die Auspuffanlage da drunter hängt. Du siehst auch, du denkst, das hat irgendein Idiot dran gebaut. Und auf einmal ist es gut. Oder guck dir, der hatte so viele schöne Beispiele und der hatte auch das Z3 Coupé, über das wir vorhin gesprochen haben, hat er ja auch als Beispiel gehabt, da hat er gesagt, dieses Auto ist wirklich, wirklich nicht schön. Aber es überzeugt als Designstück. Du wirst dadurch angesprochen, weil es so eine Kinke hat. So, und dann wird's gut. Dann wird's
das
gut.
Das ist bei Design, das habe ich ja letztes Mal gesagt. Ich kann Design erstens auf Bildern, wenn ich ein Auto noch nicht gesehen habe, kann ich das nie final entscheiden. Dann ist es oft so, wenn ich das allererste Mal sehe, finde ich es nicht gut. Und dann irgendwann verstehe ich das Design. Mhm. Aber ich muss das wirken lassen. Mhm. Und ich muss das. Meistens sind das eben auch immer bei Autos ja so, das ist ja Gewöhnung, weil es doch deutlich anders ist als ein Vorgänger. Und man hat sein Auge ja so ein bisschen auf bestimmte Formen eingeschworen. Mhm. Und als ich damals, das prägnanteste Erlebnis, was ich dazu hatte, war, als ich damals die ersten Autozeitungen sah, in denen der 210er, nochmal Mercedes kam, die E-Klasse mit den runden Leuchten. Mhm. Da hat jeder gesagt, das können die doch jetzt nicht machen. Der 124er hatte ja quadratische Leuchten und jeder hat gesagt, das geht nicht. Und als man das Auto dann gesehen hat und als das dann kam, der war auch sehr erfolgreich, hat man dieses Design dann langsam verstanden. Mhm. Jetzt ist es, irgendwann kommt das jetzt auch gerade wieder, war aber eine ganz lange Zeit lang auch total übel und konnte man sich kaum noch angucken, diese doppelrunden Scheinwerfer. Und ich glaube, Design ist wirklich, das wirkt über sehr, sehr lange Zeit und es verändert sich.
Das hatte ich letztens, ich bin ja gar kein SUV-Fan, also ist nicht mein Thema. Aber das hatte ich bei dem Maserati, wie heißt der, Levante, bei diesem SUV. Mhm, ich habe mir auf Bildern gedacht, was ist denn das für eine Scheißkarre? Irgendwie hat es mir nicht gefallen. Mhm. Dann habe ich den live gesehen und habe gedacht, eigentlich stimmt's. Mhm. Ich habe mir den angeguckt, der fuhr so vorbei, er war weiß. Mhm. Und ich habe gedacht, irgendwie, das war jetzt der Maserati, guck mal. Aber irgendwie, ich hatte vom Bild her immer gedacht, irgendwas stimmt mit den Proportionen nicht. Im Original fand ich den gut.
Ja,
also ich will ihn nicht haben, aber da hat es gepasst.
Aber ist es nicht insgesamt komisch, wie Design auch wächst? Ne? Also, dass du Autos, die wir alle noch live erlebt haben.
Oh, ne? Ja, genau.
So, und du gesagt hast, ey, komm mal in VW K7, Nachbarn von uns hat einen VW K70.
Das finde ich immer noch schlimm.
So, nee, aber den musst du dir mal in der richtigen Farbe richtig fotografiert hier reinziehen. Das ist ein Grower. Auch hier dein 5er BMW, der war ja lange gar nicht so richtig akzeptiert, weil der
war
ein komisches Auto. Ne? Ja. So. Und auf einmal siehst du den und sagst irgendwie, ja, ist gut, ist richtig gut. Der wird immer besser. So, und auf einmal die Rückleuchten, die du damals irgendwie doof fandst, auf einmal sind die richtig gut. Oder du warst ja auch...
Mit dem zu breiten Steg.
Ja, das ist echt zu breit.
Ja, ist ja so. Mit dem E32, hätte ich fast gesagt, ja, E32, dem 7er BMW, genauso.
Ja.
Der wirkt jetzt plötzlich.
Ja, total.
Der wirkt jetzt. Das ist ein ganz tolles Auto mit dem Bürzel hinten, eben auch mit eigentlich viel zu großen Heckleuchten. Die waren ja riesig damals. Boah. Kaum ein Auto hatte größere
Heckleuchten. Das ist aber der E32, ist einer der besten Siebener überhaupt.
Schöner Wagen.
Also sehr, sehr, sehr ausgewogenes Design, finde ich.
Total. War ja auch ein unglaublicher Erfolg.
Ja. Der war wirklich gut. Das war der Siebener, der wirklich... Der war auf totaler
Augenhöhe. Auch eine schöne gediegene Limousine.
Ja, ist es auch. Ist es auch.
Schön mit Velour sitzen?
Ja, ich weiß bloß nicht. Kannst du den noch richtig gut reparieren, findest du? Glaubst du?
Ja, das kann man.
Oder hat er schon zu viel Technik
drin? Ja, kann man, tatsächlich.
Ja?
Ja. Also ist auch ein recht robustes Auto. Und dadurch, dass der Motor und die Technik Motor rundherum so dermaßen weiterentwickelt ist und nichts, der hatte keine Komplikationen. Das waren ja Motoren,
die gab's
der Sechszylinder-Reihenmotor,
ja.
37, 735. Schwieriger wird es dann bei den Achtzylindern. Die sind natürlich ein bisschen aufwendiger, aber das ist bei jedem
Achtzylinder. Sind ja auch schon durch und durch neue Motoren.
Genau.
Ne, weil die wurden ja neu entwickelt.
Genau, die sind neu entwickelt.
Aber die, was weiß ich, ein 728 oder ein 37er von der Baureihe, der hat ja nicht einen völlig anderen Motor wie sein Vorgänger. Der hat hier ein bisschen was und da mal ein bisschen was optimiert, aber das war's ja.
Genau.
Nee, aber auch ein schöner Wagen, hast du recht.
Eisenschwein.
Ja.
Aber stimmt, ich mag das auch, dieses Wissen in einem Auto zu fahren, was einfach zu reparieren ist.
Ja.
Was mein Mini sprang letztens nicht so richtig gut an. Und da sage ich, oh Richard, kannst du hier mal, mein lieber Schrauber Richard, kannst du mal kurz gucken? Ah ja, hier, guck mal, der Abstand vom Kontakt stimmt ja gar nicht mehr. Zack, zack, zack.
Ja, sieh das mal im neuen Auto.
Nee, geht nicht. Du findest den Fehler nicht.
Ja, das ist ja auch der Schöne bei Porsche, habe ich neulich mit einem Mechaniker gesprochen. Der hat gesagt, Porsche ist ja eigentlich relativ, das ist alles simpel.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja, warum ist das eigentlich so gemacht? Auch vorne mit den Achsen und so, mit den Dreiecks und Querlenkern und so weiter. Da hat er gesagt, es ist ein Rennauto. Du musst ganz schnell die Teile wechseln können. Ganz schnell, rein, raus. Und ein Porsche-Motor rein, raus geht, so, sind vier Schrauben. Porsche-Getriebe, zwei Schrauben. Dreieckslenker vorne, das ganze Fahrwerk, den paar Schrauben fertig rein, nächster rein.
Deshalb
es ist ganz schnell und easy. Es ist wirklich super simpel. Guck dir so einen Alpha-Motor von oben an. Du siehst gleich, okay, alles klar, okay, der Anlass hast du mal. Du siehst alles. So, und das ist herrlich. Und ich, beim Opel will ich gar nicht drüber reden. Da machst du die Motorhaube auf und denkst irgendwie, verdammte Scheiße, lass uns einfach hier auch noch drei Leute mitnehmen, weil du hast den Platz. Ne?
Ja, ist geil.
Ne? Und dann kommt irgendwie dieser Motor und du weißt ganz genau, du siehst, wo der sein Problem hat.
Ja, ja.
Das ist toll. Das ist wirklich toll.
Das ist ein schönes Schlusswort, ne?
Wahnsinn, ja.
Wir haben schon ganz schön viel geredet
jetzt. Ja, tolle Zeitreise auf jeden Fall.
Tolle Zeitreise und das ist toll, dass man bei alten Autos noch sieht, was kaputt ist.
Ja, siehst du.
Ja, genau, das ist schön. Das
gefällt mir. Und der Vorteil ist in der Regel, wenn was kaputt ist, ist es kaputt und bleibt kaputt. Bei neuen Autos ist es ja so, es funktioniert was nicht, morgen funktioniert das wieder. Wenn du es zeigen willst, funktioniert es.
Ja, oder
wenn du losfährst, funktioniert es wieder nicht.
Oder du tauscht aus. Das ist ja, es gibt jetzt, wir schlittern ja so in eine Repair-Economy. Das ist ja eigentlich gut, ist ja sehr nachhaltig. Ne? Also wenn du nicht neu kaufst, sondern wenn du reparieren kannst. Und diese ganzen alten Fahrzeuge kannst du reparieren.
Genau, die neuen aber nicht
mehr. So, und die neuen, da wird es halt ein bisschen schwierig. So, auch vor dem Nachhaltigkeitsgedanken ist das nicht dumm. Also die Energiebilanz eines alten Fahrzeuges ist schon keine schlechte.
Ja, nein, ist schon das keine ist ja schlechte. Klar. Das Fahrzeug, was die beste Energiebilanz ist, das, was nicht gebaut wird,
ganz genau.
Das, was schon da ist.
Genau. Ist und komischerweise, logisch. Ich finde auch die verbrauchen auch nicht viel. Ne? Also die Julia, wenn du die Julia normal fährst, ne?
7-8 Liter
kannst du. Du kannst die mit 7-8 Litern fahren und das ist ein toller Wagen. So, fahr mal heute eine Limousine mit 7-8 Litern. Wenn du die sportlich fährst, schwierig.
Ja gut, das ist ja heute bei diesen Verbrauchswerten, die angegeben werden, die im luftleeren Raum im Labor irgendwie gemessen werden, dass EU-Norm XY erfüllt wird. Da steht dann irgendwie 6,7 Liter. Ja. Wenn du es erstmal den PIN runtertrittst, steht da ein Freund von mir.
Schön wär's,
wenn's Freund von mir, von dem kriege ich gerade eine WhatsApp, vollkommen genervt, hat sich so ein XC90 T8 ganz neu, so ein Hybrid. Volvo. Ja. Und der Wagen ist neu und er fährt München, Berlin und zurück nach München und hat einen Durchschnittsverbrauch, okay, Dauer 180 mehr oder weniger, hat einen Durchschnittsverbrauch von 16,5 Litern und sagt, Alter, das ist ja so viel wie ein Cayenne Turbo hatte, wo ist denn da der Fortschritt? Ja, ist ja auch wie soll denn das gehen? Das Auto wiegt 2 Tonnen und der 14er musst du ja richtig drauflatschen. Natürlich nimmt er sich den Sprit dann,
ist doch klar. Aber das wird sich ja jetzt tatsächlich ändern, weil, wie ihr ja wahrscheinlich auch der Presse entnommen habt, zählen in Zukunft die Realverbräuche und das auf eine Art und Weise, die mir persönlich ein bisschen Angst macht, weil der Verbrauch ist natürlich davon abhängig, wie man fährt. Mhm. Das ist ja mal außer Frage. Mhm. Es wird aber in Zukunft tatsächlich Software geben in den Fahrzeugen, die bei bestimmten Fahrzeugen dann eine Messung vornimmt, und diese Messung gilt dann eben auch offiziell für den Fahrzeughersteller als Grundlage dessen, was er an Strafsteuer oder an Strafzahlungen leisten muss bei der CO2-Abgabe.
Ja, und da kommt nach dem Dieselskandal halt der Verbrauchsskandal.
Ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, vielen lieben Dank.
Gern geschehen, hat Spaß gemacht.
Ganz, ganz, ganz viele, eine tolle Zeitreise und für mich eben auch ganz viele Informationen, muss ich gestehen. Ihr habt es ja gemerkt, ich war ein bisschen ruhiger.
Mega, ich bin total happy. Mir hat es richtig gut gefallen. Schön italienisch und ein Volvo dazwischen. Mm. Also mega.
Jens, toll. Endlich hat es dir auch mal gefallen.
Ja, sehr gut. Freut mich. Freut mich sehr.
Ja, klasse. Also, dann für unsere Hörer, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, wir werden hier wahrscheinlich jetzt noch eine Weile noch plaudern und für euch ein schönes Wochenende oder schöne Woche, wann auch immer ihr uns hört.
Okay, mach's gut, Frank. Und du auch, du großer Alfisti.
Danke.
Ja, vielen Dank, lieber Reinhard, dass du so ausführlich über deine automobile Vergangenheit und Gegenwart berichtet hast. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vor allem habe ich dabei eine Menge gelernt. Also, wenn ihr das nicht abwarten könnt bis zur nächsten Folge, schaut doch mal vorbei bei www.2aus11.de. Dort findet ihr alle weiterführenden Links, zum Beispiel zu Facebook und auch zu Instagram und eben natürlich auch zu sämtlichen Portalen, wo ihr diesen Podcast hören könnt. Also, bis dahin, macht's gut. Sexy, was hast du?